Radio UKJ.
Radio UKJ.
So klingt Jena.
So klingt Jena.
So klingt Jena. Täglich von 8 bis Mitternacht.
So klingt Jena.
UKW 103.4 Kabel 107.9
oder im Stream auf radio-ukj.de.
So klingt Jena.
So klingt Jena.
Jo, hallo, genau, da ist der Pekel und ich sag mal hallo, ich bin der Jörg.
Und ich bin der Jens.
Dann sind wir wieder heute dabei beim Datenkanal und zwar der vierte Donnerstag im Rhythmus ist es wieder geworden um 14 Uhr beim Radio OKJ und wir können hier, ich gebe mal kurz noch den Pegel ein bisschen mehr, genau und wir starten wieder in eine neue Sendung über Technik, Computer und alles was so drumherum gehört. Richtig.
Genau.
Und noch die organisatorischen Sachen für alle, die das erste Mal in dem Sinne reinschalten oder irgendwie zufällig uns erwischen. Ihr könnt uns auch jederzeit nachhören oder zusätzlich Infos zur Sendung bekommen auf der Seite datenkanal.org im Internet. Dort gibt es dann unterschiedliche Sachen, eben die, das Archiv der Sendungen aus der Vergangenheit. Und auch das, was vielleicht jetzt live und aktuell interessant ist, der Chat zu unserer Sendung. Wir haben uns im Matrix-Universum einen Raum eingerichtet und über den könnt ihr jetzt live in der Sendung dabei sein oder eben im Nachhinein auch mit uns in Kontakt treten und uns irgendwelche Infos liefern oder Fragen loswerden. Ja, und der leichteste Zugang zu diesem Ganzen ist über die Adresse datenkanal.org/mx. Also an unsere Webseite einfach nochmal hinten ein mx anhängen und dann werdet ihr weitergeleitet und landet theoretisch direkt im Raum.
Und praktisch auch.
Praktisch auch, okay. Also es war ja auch mal mit Störungen versehen, aber im aktuellen Zustand sollte es wieder funktionieren. Ansonsten, wir sind offen für sämtliche Anregungen, Hinweise, alles, was euch so auffällt oder interessiert. Also das auch, was in dem Sinne interessante Themen für die kommenden Sendungen betrifft. Könnt ihr uns auch gerne eure Wünsche äußern und wir versuchen dann mal, inwieweit wir die umsetzen können.
Genau. Ich gucke gerade mal, also hier ist das Internet noch ein bisschen langsam, das lädt noch alles nicht so richtig, aber vermutlich soll es gehen, also es, ja genau, mit dieser Weiterleitung auf datenkanal.org/mx, also das muss quasi irgendwie intern mal eine Umstellung gegeben haben, glaube ich. Das heißt, also es leitet immer auf matrix.to/ und dann ganz viele Zahlen und Buchstaben.
Ja, genau.
Und das hatte irgendwie mal eine Zeit lang nicht funktioniert und einer unserer Hörer, Tobi, hatte auch so eine Seite eingerichtet und es kann sein, dass ich das sogar umgeleitet habe, dass das quasi seine Ressourcen damit abruft.
Okay. Naja, auf alle Fälle, das ist die eine Möglichkeit. Natürlich sind die anderen Wege, uns zu erreichen, Kommentare direkt in den auf der Webseite zu den Sendungen zu hinterlassen. Also eben auch dort am besten Informationen, die ihr zusätzlich habt zu den jeweiligen Themen, dass ihr die dort mit platziert, sodass sie auch für andere mit verfügbar sind. Oder eben ganz klassisch als E-Mail, also per E-Mail zu, ja, die Adresse steht auch mit auf der Webseite, sodass ihr es jederzeit finden könnt.
Genau. Und sozusagen ein neues Feature, was mir gerade noch einfällt, was die Seite hat, ist, dass der Datenkanal jetzt auch über das Darknet erreichbar ist.
Also, also wir sind jetzt auch im Darknet.
Wir sind jetzt endlich im Darknet angekommen, man mag es kaum glauben. Und also da, wenn ihr sozusagen einen Darknet-fähigen Browser habt, dann könnt ihr das quasi auch mit angucken. Also der eine oder andere wird sich noch erinnern, dass wir im Datenkanal Nummer 51 über Tor gesprochen haben. Das ist also auch schon wieder ewig lange her, also,
genau.
Gefühlt. Also das,
aber hatten wir nicht auch schon mal eine Sendung über das Darknet?
Genau, wir hatten mit dem Stefan, das war der Datenkanal 82.
Aha, okay.
Da hat man eine Sendung über das Darknet gemacht, genau. Also sozusagen diese Tor-Sendung war eher so ein bisschen über Tor an sich. Und Stefan May, der hat ein Buch geschrieben über das Darknet und hat da halt so ein bisschen recherchiert. Und mit ihm hatten wir damals hier auch ein Interview gemacht und er hat dann uns ein bisschen so seine Sachen, seine Geschichten, Stories aus dem Darknet erzählt.
Richtig.
Genau, und das.
Also, ihr könnt euch vorher eben im Light oder White Net informieren.
Im Clear Web, wie wir Profis sagen.
Ah, im Clear, aha, okay. Auch jetzt, wo es vorwiegend oder vermehrt verschlüsselt ist, bleibt es trotzdem clear. Wahrscheinlich, weil auch interessanten Stellen eben mitlesen.
Richtig.
Ja. Ja.
Nee, aber es ist. Ist so, dass der, wenn ihr also den Tor-Browser nutzt und eine halbwegs aktuelle Version des Tor-Browsers verwendet, dann zeigt er euch sozusagen in der Adressbar, also in dieser Adressleiste an, dass eine Onion-Adresse verfügbar ist und dann kann man sozusagen da draufklicken und wird dann automatisch weitergeleitet auf die Onion-Adresse. Und wenn man das macht, wird dann sozusagen bei den nächsten Besuchen das quasi auch immer wieder mit gleich gemacht. Also das ist sowas wie HSTS für Onion-Adressen.
Ja, einerseits das, nee, und es ist auch so, dass ich dann in meinem Browser weiterhin datenkanal.org eingeben kann und er springt aber automatisch ins Darknet.
Richtig.
Und besucht dann den Hidden Service.
Genau, den Hidden Service. Also ich könnte es auch vorlesen, die Adresse, aber ich glaube, das bringt niemanden was, außer uns ein bisschen irgendwie kostbare Sendezeit, die da verloren geht. Weil, was man vielleicht hier auch noch dazu sagen muss, also wenn wir überhaupt in dem Datenkanal vor mehr als 30 Folgen wir werden garantiert über diese Onion Services gesprochen haben, nehme ich an. Und es gibt sozusagen die Version 2 der Onion Services, also V2 Services heißen die, und es gibt V3. Und diese V2 Onion Services, die haben halt so verschiedene Probleme. Und deswegen entwickelt das Tor-Projekt halt schon lange an einer neueren Variante. Und ich sag mal, nach außen hin sichtbar ist insbesondere der längere Name. Also die alten Onion-Adressen, die haben, ich glaube, 16 Stellen sind das. Also man muss irgendwie 16 zufällige Zahlen in Buchstaben eingeben. Und das reicht jetzt nicht mehr. Die Sicherheit ist jetzt wesentlich höher geworden. Jetzt muss man, ich glaube, 52 zufällige Zeichen eingeben mit den V3 Onions. Das hängt aber sozusagen mit der internen Berechnung dieser Adresse zusammen. Und also die diversen Angriffe, die es gegen diese alten Onion-Services gibt, sind damit halt nicht mehr möglich. Und es bringt halt mehr Sicherheit. Und jetzt mittlerweile hat das Tor-Projekt auch angekündigt, dass diese V2-Services auch abgeschalten werden. Also es gibt jetzt irgendwie einen Punkt am Horizont, wo diese Services einfach deaktiviert werden. Und dann werden die auch nicht mehr funktionieren, was durchaus aus meiner Sicht eine gute Idee ist. Und ja, also wie gesagt, es gibt da eben immer, also es hat sich da auch irgendwie so ein Businessmodell da entwickelt. Es gibt nämlich Threat Intelligence Firmen, also die sozusagen ihre Intelligenz sprudeln lassen und quasi sich Tor-Browser in die Tor-Server aufsetzen und quasi so eine bestimmte Art von Angriffen laufen lassen. Und dann versuchen sozusagen das gesamte Tor-Onion-Netzwerk da zu ermitteln. Und dann gehen sie quasi mit der Liste aller Onion-Adressen an verschiedenen Stellen und sagen, wir haben das Darknet aufgeklärt, wir haben das aufgehellt und wir haben hier also ein Report und wir verkaufen dir denn jetzt für teuer Geld. Und dann.
Wer will sowas kaufen?
Also Strafverfolgungsbehörden scheinen da unter den Käufern zu sein und verschiedene andere Leute. Also es gibt da durchaus irgendwie also einige Firmen, die das anbieten.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Und,
dass es halt die Interessenten gibt, die nicht darauf reinfallen.
Ja, also es gibt scheint einige zu geben, die da gerne kaufen. Und,
okay.
Ja. Und es gibt auch in Deutschland hier das, das weiß ich gar nicht mehr, welches Institut das war.
Von der Uni aus, oder?
Ja, sozusagen ein universitäres Institut.
von Karlsruhe, oder?
Ich muss selber jetzt erst noch gucken, weil mir schwebt gerade ein Name im Hinterkopf herum und da weiß ich aber, dass das der falsche ist. Also deswegen, ich muss mal kurz gucken, ob wird gleich der richtige Name einfallen, weil ich weiß, wo ich gucken muss. Und zwar, tja, super.
Was super?
Nee, also es war ja sozusagen ein nicht echtes Super, sondern ach genau, das Fraunhofer SIT.
Aha.
Also Fraunhofer. Und die haben also auch also so ein Paper rausgegeben, Detection and Analysis of Tor Onion Services. Und haben quasi auch die Tor Onion Service Welt vermessen, aber also sie beschreiben leider in dem Paper nicht genau, wie es gemacht ist, aber sozusagen so, wie es beschrieben ist, ist es genauso, dass sie sozusagen also Tor-Server betrieben haben und quasi das Tor-Netzwerk angegriffen haben von innen. Und das ist etwas, was halt sozusagen seitens des Tor-Projektes sehr ungern gesehen wird, weil man hier jetzt ein Live-Netzwerk angreift, also wo Leute sind, die sozusagen sich auch auf, ich sag mal, bestimmte Sicherheitssachen da verlassen. Und deshalb, wie gesagt, wird das A sehr ungern gesehen und B, es gibt sozusagen innerhalb von Tor so ein Research Board, wo eben auch gesagt wird, also wenn ihr so eine Forschung machen wollt, bitte sprecht uns an und wir versuchen mit euch an einer Lösung zu arbeiten, dass es also auf einem Weg passiert, wo es was möglich nicht in die Nutzerrechte da großartig mit eingreift oder also sozusagen die ein großes Risiko.
Inwiefern haben sie im Prinzip dem Netzwerk geschadet? Also sie können ja nicht, also das Netzwerk niederreißen sollte ja ihnen nicht möglich sein.
Nee, aber sozusagen sie können eventuell irgendwelche Erkenntnisse gewinnen über die Tor-Onion-Services, die sozusagen einfach nicht auf irgendeinem Server liegen sollten. Also sagen wir also ich sag mal, es gibt ja gerade in den USA immer diese Ethik-Boards da, die man auch befragt und also hier ist es letztlich so, dass man durchaus Leute aktiv auch beeinträchtigen kann. Also wenn das irgendwie, wenn der Rechner, wo die Daten liegen, gehackt wird oder was auch immer, also wenn die irgendwie rauskommen, können das durchaus Probleme für die Nutzerinnen und Nutzer geben. Und deshalb ist anzunehmen, dass auch diese Ethikboards das da sagen, das könnt ihr nicht machen.
Okay.
Und
das würde ja also gegen die Sicherheit des ganzen Systems sprechen. Wenn jetzt mal so ein Institut die Ressourcen hätte, da mit 3 Angestellten oder 10 Angestellten dem Tor-Netzwerk in so einer Art und Weise zu schaden?
Ja, nicht im Netzwerk, also nur den Leuten, die es benutzen. Dem Netzwerk sind die Angriffe an sich egal. Also es ist auch so, dass innerhalb von Tor versucht man sozusagen die Server zu erkennen und die aktiv aus dem Netz rauszuschmeißen. Also die Angriffe fahren und
das ist ja auch sinnvoll.
Richtig, und es zeigt sich aber eben gerade wie hier in diesem Beispiel von dem SIT, dass es nicht in jedem Fall geht. Also es ist auch so, dass das, also wenn man auch aus anderen Erfahrungen sieht, dass man die nicht alle herausfindet, aber einen Großteil versucht man trotzdem da herauszufinden.
Ich würde es mit Spam-Erkennung vergleichen.
Ja, genau, es ist so.
Du erwischst wahrscheinlich 99%, aber eben 1% flutscht halt durch.
Genau. Und also bei diesen V3 Onion Services, also bei dieser neuen Version, gehen diese Angriffe grundsätzlich nicht mehr, also weil die Architektur intern auch so ein bisschen geändert ist. Und damit ist dann also auch sozusagen, also gerade diesen Firmen, die damit versuchen, Geld zu verdienen, auch die Geschäftsgrundlage entzogen. Beziehungsweise sie müssen sich clever anstellen, vielleicht finden sie ja wieder eine Lücke. Und dann gibt es dann irgendeinen V4 Onion Services, also.
Genau.
Wie der Engländer sagt, it's an arms race. Genau. Also deswegen habe ich sozusagen gleich bei der Seite des Datenkanals diese V3 Services mit genutzt und es gibt halt so eine lange Adresse. Aber die Hoffnung ist halt, dass ihr den Tor-Browser verwendet und dann klickt er einfach, mach mal die Onion-Adresse an und dann muss man sich die merken.
Ja.
Und ansonsten gibt es halt auch so innerhalb des Tor-Projekts so Überlegungen, wie man sozusagen dieses Naming-Scheme, also dieses Namensschema irgendwie auf was Netteres umändern kann, was man sich vielleicht besser merken kann. Und ich meine, vielleicht kennt irgendjemand auch die Adresse von dem Facebook-Onion-Service, den ich bestimmt damals mit erwähnt und verlinkt hatte. Also Facebook Core www.i.onion. Mhm. Der lässt sich ja wirklich relativ gut merken. Also ja. Im Gegensatz dazu ist es bei uns so, dass unser Onion-Service heißt M7USGYXNQD4BMT und dann geht es noch ein ganzes Stück weiter. Das lässt sich nicht ganz so gut merken. Und was Facebook halt hier gemacht hat, ist, dass die haben sozusagen so ein Programm einfach laufen lassen und haben gesagt, ich möchte gerne, dass der Domainname soll mit Facebook beginnen. Und dann hat diese Software halt einfach gerechnet, hat sozusagen Millionen und Abermillionen von Schlüsseln erzeugt, bis dann irgendwo mal Facebook stand und das haben sie sich halt abgespeichert. Und dann hatten sie aber auch das Glück, dass sozusagen einer dieser Schlüssel, die sie ausgerechnet hatten, genau Facebook Core www.i.onion ist, weil das ist ja wirklich so ein Name, den man sich auch wirklich gut merken kann.
Ah, okay. Ich dachte, so viel hatten sie dann wenigstens auch noch gefordert.
Nee, also
sie haben nur Facebook gefordert.
Also meines Wissens haben sie nur Facebook gefordert und der Rest war halt sozusagen ein Glückstreffer.
Wow. Ja.
Also es ist auch so, wenn man jetzt da hingehen würde und sagen würde, hey, mach doch mal nochmal diese Adresse, das ist kurz vor unmöglich.
Ja.
Ja, und die waren dann halt auch sehr glücklich, dass sie das...
Ist der Name dann jetzt auch hinfällig mit der V3?
Also mit V3, also das kannst du letztlich immer noch machen. Also das würde vermutlich gehen. Ich kann es nicht abschätzen, was das für eine Rechenpower braucht. Also sowas wie Facebook anzugeben und zu sagen, den Rest ist mir zufällig. Also das hat schon, also die haben wirklich viele, ich meine, die haben auch genügend Rechner, also von der Seite ist es egal, aber die haben wirklich viele Rechner rechnen lassen da. Und ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Also wenn du sagst, okay, ich möchte meinetwegen mein Domain, also der Name soll mit Jörg beginnen. Genau. Ich denke, das geht. Das ist noch sozusagen in dem Rahmen, der leistbar ist.
Das sind ja
aber 15. Wenn du sagen willst, irgendwie Jörg Sommer soll das meinetwegen sein. Ich glaube, da musst du dann schon etwas länger warten. Das dauert dann halt eine Weile. Genau, also das...
Genau. Also wir sind jetzt auch im Darknet erreichbar, wer uns halt über den Tor-Browser besuchen möchte.
Genau. Also ich habe, es gibt so einen Beitrag dazu, wo auch mal die URL mit genannt ist. Und ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, wenn man mindestens die Version 9.5 vom Tor-Browser hat, da zeigt es diese an, dass es da eine Adresse gibt. Also technisch im Hintergrund funktioniert es halt so, dass du einen HTTP-Header setzen musst. Das sind wir wieder beim Thema von der letzten Sendung.
Ach, okay, also, gar nicht mal über die Meta-Tags im HTML, sondern im HTTP.
Richtig.
Oh, okay.
Genau, also Onion-Locator heißt das. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass quasi immer, also die aktuelle Seite, wo man sich befindet, wird sozusagen hinten dran gehangen. Also sozusagen, das ist HTTP und dann der Onion-Name / und dann der aktuelle Seitenname. So dass man einfach sozusagen umswitchen kann.
Der Absprung auch auf eine Unterseite klappt.
Richtig, genau. Ich hatte bei einer Seite, konnte ich das nicht machen. Da hatte ich sozusagen nur einen Zugriff, also konnte ich irgendwie nur sozusagen fest Onion-Locator und dann einen festen String angeben, ohne das Request-URI oder wie auch immer das heißt, hinten dran. Und da ist es halt so, dass quasi, wenn man da draufklickt, man nur auf die Homepage, auf die Hauptseite wieder zurückkommt. Ja, aber. Geht trotzdem irgendwie.
Nur so technisch, weißt du, warum man sich dafür HTTP entschieden hat und nicht für HTML? Denn ansonsten sind ja immer diese ganzen Alternativdienste als irgendwelche Meta-Link-Rel, also Related Service innerhalb der HTML-Seiten.
Es gab da irgendwie ein paar Tickets dazu, wo darüber diskutiert worden ist, aber ich habe das ehrlich gesagt nie wirklich weiter verfolgt. Und jetzt hat irgendwie das Tor-Projekt intern auf GitLab umgestellt und...
Hat von vorne angefangen.
Es hat nicht von vorne angefangen, aber irgendwie die Suche sucht quasi eigentlich nicht das, was es soll.
Okay. Naja, auf alle Fälle finde ich interessant, dass solche Verweise, weil eben für die, also der Twitter-Verweis oder was ich gerade aktuell am Basteln habe, den RSS-Feed, all solche Informationen hinterlegt man im HTML selbst eben als Alternative zu dieser Seite. zu dieser HTML-Seite. Und deswegen...
Aber ich würde jetzt aber auch denken, dass so eine HTTP-Header erstmal natürlicher ist, weißt du? Also, ich meine, das war ja früher auch so, dass manche Leute ihre Umleitung gemacht haben, auch so mit diesen Metatext im HTML.
Genau.
Was aber sozusagen, wenn du den Browser viel früher darüber informierst, weißt du, musst du ja nicht erstmal das ganze HTML runterladen, parsen und dann nochmal neu laden, sondern er könnte quasi, da kriegt quasi über HTTP einfach die Meldung, hey, geh doch mal woanders hin und versuch's da mal. Also ich vermute erstmal, dass es auch schneller geht.
Nein, also wenn er die Inhalte wegwerfen würde, aber ich vermute, die Praxis sieht so aus, dass er erstmal dieses Ding lädt, anzeigt und zusätzlich den Benutzer diese Infopresse präsentiert und fragt, möchtest du oder das. Also ich finde es halt im Sinne von Webhosting etwas schwierig, weil man meist nicht auf die HTTP-Header Zugriff hat. Also das, was man halt noch verändern kann, was man in dem Sinne setzen kann, ist den im HTML alles, also die Datei lässt sich selber ja bearbeiten, aber alles, was darüber hinaus den Server beeinflusst, da sind ja eher die Beschränkungen gegeben. Über die HTXS lässt sich einiges machen, aber auch nicht alles. Also ob da nämlich zum Beispiel Header hinzufügbar sind, das weiß ich gar nicht.
Also es geht, ich weiß nicht, ob beliebige Header hinzufügbar sind, aber man würde schon denken, also zum Beispiel, ich habe lange Zeit bei einer Seite zum Beispiel den HSTS-Header über eine HTXS mit hinzugefügt. Ja. Also das geht und da habe ich auch irgendwelche anderen Header reingeschrieben, also sozusagen also X minus irgendwas.
Ja, okay.
X minus Jörg war es hier, ja, yes, genau. Oder
ja.
Sowas.
Ja, genau.
Ja, also das... Also ich habe es mittlerweile gefunden. Also ich habe gerade festgestellt, dass ich sozusagen, also reden und denken ist immer so ein bisschen schwierig natürlich. Also der Header heißt nicht Onion Locator, sondern Onion Location, was vielleicht auch natürlicher ist. Und kaum suchte ich nach Onion Location in dem GitLab, habe ich da auch sozusagen die Diskussion dazu gefunden. Das Problem ist bloß, das Ticket hat, das geht über die letzten 3 Jahre mit vielen Diskussionen und da kann es sein, dass es irgendwo eine Diskussion auch dazu mit gab, aber die müsste ich jetzt erstmal finden. Also ich werde es mit verlinken und wenn du magst,
genau, kann ich da mal durchschauen.
Kannst du durchscrollen. Hier gibt es also was. Also das schlägt jemand sozusagen deine Idee vor mit so einem Metatag und jemand anderes, also sozusagen die erste Antwort, die es da gibt, ist This is a neat idea. Also nette Idee. Und dann geht es aber, also es gibt dann hier noch ein paar längere Diskussionen verschiedenen anderen Sachen. Also das sind auch wirklich hier mehr spaltische oder wie sagt man, mehr Paragraphen lange. Mehr
Beiträge. Ha.
Also nee, also sozusagen über verschiedene, also Abschnitte. Quasi seitenlange Diskussionen könnte man es vielleicht abkürzen sagen, sind da gemacht worden, auch zu deiner Idee, also da. Gibt es also auf jeden Fall.
Okay, kann ich mir mal angucken, denn es ist technisch gesehen eben die Frage, auf welcher Ebene man sich in diesem ISO-OSI-Modell da bewegt. Denn dieser HTTP-Header wäre ja eben in der, eben auf der HTTP-Ebene, wohingegen dieser Meta-Tag da innerhalb des HTMLs wieder eine Ebene da drüber liegt, beziehungsweise eben innerhalb des HTTP. Genau.
Ja, also auf jeden Fall, was ich eigentlich noch nachliefern wollte, ist, also wenn ihr sozusagen so einen V2-Service betreibt, dann geht es so langsam, also sozusagen ab dem 15. September diesen Jahres los, dass man erstmal sozusagen mit einer gelben Flagge wedelt, weißt du, und sagt hier, also übrigens.
Wie macht man denn das?
Das, also hier, also hier steht, Torvald Start Warning Onion Service Operators.
Okay.
Das heißt sozusagen, was passieren wird, dass in deiner Logdatei drin steht, Achtung, du betreibst hier einen V2-Service und der wird bald nicht mehr funktionieren. Und da wir alle regelmäßig unsere Logdateien durchlesen, wird also quasi ab dem 1. September die große Umstellungswelle beginnen. Ja, Und am 15. Juli 2021, also so ziemlich genau in einem Jahr, dann ist sozusagen die harte Deadline. Da wird Tor diese V2-Server nicht mehr unterstützen und wird langsam auch die aus dem Code rausschnipseln. Und das, also sozusagen, das sind noch die quasi Tor-Beta-Version. Und die ist laut Plan gibt es dann sozusagen im Oktober, also Mitte Oktober 2021, dann die Stable-Versions. Und da ist dann auch sozusagen in den Stable-Versions der V2-Code weg und dann geht das
dann nicht mehr. Dann geht gar nichts mehr. Also bis dahin muss man halt umgestellt haben.
Richtig.
Oder das Licht ist aus, was ja eigentlich praktisch ist, dass mal wieder aufgeräumt wird.
Genau. Genau. Und um auf deine vorige Frage zu antworten, dann, also natürlich dieser Facebook-Core WWI Onion wird nicht mehr funktionieren. Und also entweder es macht Facebook eins, dass sie sich sozusagen eine neue Adresse errechnen. Oder aber es kann auch sein, dass die sagen, dann schalten wir halt diesen Onion-Service-Support ab und dann geht es halt gar nicht mehr. Und ich fand das auch interessant, dass, also ich glaube, gegen Ende letzten Jahres muss das gewesen sein, da hat auch Facebook eine, also nach meiner Erinnerung ungefähr für eine Woche diesen Onion-Service auch ausgeschalten. Also mit der Begründung, dass sie intern irgendwelche Zertifikate aktualisieren mussten, also das TLS-Zertifikat. Und ich weiß nicht, warum das jetzt sozusagen eine Woche gedauert, also was da alles sozusagen an Arbeit mit drin war, aber das hat.
Vielleicht mussten irgendwelche Sachen ausgedruckt und abgeschrieben werden.
Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich sind die von Server zu Server gelaufen und haben das abgeschrieben. Und das an die Zentrale gefaxt dann. Genau, und deswegen war der auch mal eine Zeit lang offline. Also deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass so eine Umstellung quasi auch also von V2 zu V3, also auch nochmal so ein bisschen mehr an Arbeit mit macht. Und was ich auch gerne mache, es gibt das Enterprise Onion Toolkit, wo man sozusagen auch Seiten in das Onion-Netz mit reinbringen kann. Also kann ich sozusagen auch, das kann ich wie so eine Art Proxy auch laufen lassen. Also ich könnte jetzt mir deine Seite nehmen, die sozusagen verproxyen und da gibt es halt eine Adresse und die basiert auch vollständig auf V2-Adressen, also diese V2-Onion-Adressen. Und das ist aber letztlich ein großes Bash-Skript und da hatte ich mal angefangen, das auf V3 umzustellen. Also ich meine, da wird halt sozusagen im Hintergrund irgendwie ein Nginx gestartet und,
ach, Gott.
Und so verschiedene Konfigurationen gesetzt, Tor gestartet und verschiedene andere Sachen gemacht. Also ja, und das hatte ich mal versucht umzustellen und aber der Autor, mit dem hatte ich mich dann ein bisschen ausgetauscht und der hatte noch ein paar andere Ideen, was er noch machen will und deswegen habe ich dann erstmal aufgehört und einfach gewartet, bis er soweit ist und jetzt, also so die einige Version gibt es jetzt schon, die testweise das mit V3 machen und das wird auch bald stabil laufen.
Okay.
Ja, und das ist eigentlich ganz witzig, weil also hin und wieder wäre ich auch mal eingeladen zu irgendwelchen Vorträgen über das Darknet und manchmal auch so von irgendwelchen Strafverfolgungsbehörden. Und dann kann ich mir es dann meistens nicht nehmen lassen. Dann ist mal, wenn man jetzt mein BK eingeladen ist und sagt, hier, Darknet, das erzähle ich meistens so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, dass ich bei meinen Recherchen festgestellt habe, dass das BKA ja auch im Darknet ist, dann ruft dann die Seite ab und so weiter und klärt das aber dann sozusagen im Gespräch ab und so weiter. Aber das sorgt immer so ein bisschen für kleine Schmunzler und auch die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft.
Wobei ich glaube auch, das vermittelt einen Eindruck davon, was das heißt überhaupt Darknet.
Ja, also,
dass man da nicht irgendwie plötzlich andere Seiten oder sowas, da ist nicht das HTML mit schwarzem Hintergrund.
Ja, also das mache ich auch gerne. Also ich war jetzt vor kurzem, oder was ist, irgendwie die Corona-Zeit schrumpft so die Zeit so zusammen, also vor kurzem, also vor mindestens 3 Monaten, aber es war letztes Jahr, da war ich auch eingeladen und habe so vor einer Gruppe von Studenten, Uni-Mitarbeitern und auch sozusagen geladenen Gästen gesprochen und ich sag mal, da musst du auch davon ausgehen, dass das keine technisch orientierten Leute sind. Also da, die wissen im besten Fall, was ein Browser ist. Und
du hast hoffentlich auch unseren Datenkanal empfohlen.
Na, das mache ich immer. Ich spiele erstmal mindestens eine Folge vor vom Datenkanal, bevor ich zu meinen Inhalten komme. Und da habe ich dann halt auch, also dann erzähle ich halt mal so ein bisschen, wie man ins Darknet kommt. Und das ist halt, also, dass auch sozusagen den Leuten klar ist, wie einfach das ist. Das ist ja wirklich kein Hexenwerk.
Nee.
Und ja, das war also auch für die dann recht interessant, das mal zu sehen. Und dass das also wirklich easy ist. Und was ich aber jetzt noch sagen wollte, ich habe in der Tat meine ganze Zeit einen Onion-Service betrieben, wo man sozusagen das BKA aufrufen konnte. Aber also irgendjemand hat da wirklich also schon fast Denial-of-Service-mäßig da sozusagen drüber zugegriffen. Also
echt?
Ich sehe halt sozusagen, wie viele Anfragen da drüber laufen. Und das war aus meiner Sicht zu viel, dass ich dachte, also wenn du das weiterlaufen lässt, ich sag mal, was sozusagen das BKA ja sieht, ist meine Adresse, also ja, die Adresse meines Servers. Ja. Und da dachte ich, na, irgendwann kommen die vielleicht mal zu dir, klopfen an deine Tür und sagen, hier, was machen sie denn da? Und da habe ich dann irgendwann deaktiviert, weil ich es irgendwie ich wusste nie, was da jemand macht und ich meine, vielleicht hat auch nur irgendjemand von 10 Rechnern die Seite gemirrt und das dauerhaft und keine Ahnung.
Ja, das, aber in dem Sinne kostet es ja bei dir an diesem einzelnen Punkt auch die Ressourcen.
Ja, ich meine, Ressourcen waren jetzt kein Problem. Ach so. Also das mich hat nur sozusagen ein bisschen beunruhigt, einfach die schiere Anzahl an Anfragen, das erschien mir unnatürlich viel. Und da dachte ich, naja, also wenn da jemand irgendwie Unfug anstellt mit der Seite, was auch immer die Person macht.
Konntest du da erkennen, ob das eine Person ist oder ob das mehrere?
Nee. Das Einzige, was ich dann sehe, ist, das ist, also ich sag mal, die Person kommt mit 127.001 vorbei.
Genau.
Und ich sehe, also ich kann mir sozusagen vom Nginx einfach diesen Access-Log-String ausdrucken lassen. Das ist das meiste, was ich sehe. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen statistische Analysen darüber machen lassen, wie oft sozusagen die Seiten abgerufen werden und so weiter und so weiter. Also das wäre vielleicht gegangen, aber ich meine, da will ich dann auch nicht so viel Arbeit reinstecken.
Ja, aber vielleicht hast du auch nur den normalen Traffic abgegriffen. Vielleicht ist das BKA eine gefragte Seite.
Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Also das
dass du bei dir einfach dadurch jetzt so irgendwie den 0,1% des Gesamttraffics gesehen hast, aber das ist eben
erheblich. Ja. Na gut, da hätte ich mal mit den Leuten reden müssen. Ich meine, was ich natürlich auch machen könnte, dass ich aktiv versuche, mit dem IT-Department dort Kontakt aufzunehmen und sagen, passt mal auf, ich mache jetzt hier mal eine Darknet-Seite von euch.
Und ja, genau.
Wenn die IP-Adresse XY irgendwie große Probleme verursacht, sagt mir Bescheid. Und dann kümmere ich mich drum. Oder sowas. Ja, also das könnte vielleicht auch funktionieren. Da weiß ich einfach nicht, wie fit die Leute halt entsprechend auch sind.
Denn ehrlich gesagt, also als Webseitenbetreiber oder sowas kann man ja nichts dagegen haben. Also wenn die Seite über das Darknet angreifbar ist, dann ist sie das auch über das ClearNet.
Ja, natürlich.
Dann habe ich ein Problem bei mir.
Ja, aber dennoch ist mir, wenn sozusagen über meine Abrufe eine nennenswerte Anzahl an Zugriffen kommt oder wenn das auch sozusagen die Ressource vielleicht ein bisschen belastet bei denen,
das ist klar.
Im einfachsten Fall machen sie einfach irgendwie eine Regel rein, sagen hier, die IP-Adresse darf jetzt nicht mehr zugreifen.
Das halt
fertig.
Jetzt.
Dann, das wäre das Einfachste. Oder sie sagen, wir werden angegriffen aus dem Darknet. Und dann müssen wir jetzt mal ermitteln. Und ich meine, es ist ja nicht ganz fernliegend, dass eine Ermittlungsbehörde bei so einem Ansatz auch anfängt zu ermitteln. Weißt du?
Ja, also deswegen, das ist klar.
Dachte ich mir, ist es einfacher für mich, das abzuschalten und das vielleicht, also ich meine, irgendwann werde ich das mal wieder anschalten und das mal wieder ausprobieren. Und
wie hast du diese Adresse überhaupt dann, also deine Onion-Adresse publik gemacht?
Ich habe drüber geblockt und vermutlich irgendwie gemastodont und getwittert und sowas.
Und dann hat das jemand aufgegriffen.
Genau.
Denn insofern ist es wirklich unrealistisch, dass du 0,1% des normalen Traffics abgegriffen hast.
Richtig.
Weil nicht 0,1% der Leute haben deine Postings und sowas gelesen. Gut.
Also deswegen, also das ist einfach unnormal, dass so viele Zugriffe dann darüber kommen. Ich meine, ich weiß nicht, also wie viel Traffic so die Seite des BKA überhaupt verursacht. Das
weiß ich nicht. Müsste man mal bei Google Analytics nachfragen, ob die Informationen mit rausgeben.
Aber vielleicht, also das könnte man ja in der Tat rauskriegen, weil, also du hast vorher vor kurzem auch eine Frage gestellt in dem Matrix-Channel, wenn du dich erinnerst.
In unserem?
Ich glaube, in dem Jena-Channel.
Also um die Demonstration ging es.
Richtig. Ja, genau. Ich wusste noch nicht, ob man das jetzt sozusagen öffentlich sagen darf.
Ist ja kein Problem, das interessiert mich ja wirklich.
Genau, also was wolltest du wissen, vielleicht nochmal ganz kurz?
Ich wollte, ich war am Dienstag bei der Fahrraddemo mit dabei und da waren 500 Leute, es wurden so in etwa gezählt. Und ich war schon bei den Friday for Futures, die haben zum Teil 800 Leute gehabt. Und das eine Mal in der Spitze, wo sie überrannt wurden, da waren es glaube ich 2100 oder so ähnlich. Und daher hätte mich mal interessiert, ob es eine Statistik gibt von Demonstrationen in, sagen wir mal, in Jena eben. Und Thema wäre interessant und die Teilnehmerzahl. Denn ich habe auch umgekehrt in einer anderen Beitrag, ich glaube mal beim Deutschlandfunk oder sowas, mitgehört, dass zu den 68er Demonstrationen, also das, was immer so als diese großen Demonstrationen beschrieben werden, waren auch nur so in etwa 8% der Bevölkerung ernsthaft beteiligt.
8%?
Genau.
Das ist ja das ist also viel, finde ich.
Okay. Also das...
Es sind 8000 Leute in Jena.
Ja, gut, es waren ja damals nur die Bundesbevölkerung, ja, aber also ich kann nicht, weiß nicht, wie groß diese 68er Revolten damals, diese Demonstrationen waren. Ich habe dazu keinen Bezug, keine Einschätzung.
Ich auch nicht. Also zum einen war es vor meiner Zeit und zum anderen auch vor meinem Gesellschaftssystem.
Das außerdem, also hier gab es zwar auch ein 68, aber das war anderer Natur.
Richtig. Ich hab ja letztes Jahr mit dieser Urheberrechtsdemo mit organisiert, im März letzten Jahres. Und tja, ich würde mal behaupten, es waren 300 Leute, aber ich kann auch falsch liegen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte mir da jemand, der sozusagen erfahrener Demo-Organisator ist, gesagt, dass das für Jena-Verhältnisse eher schon eine große Demo ist. Also diese paar hundert Leute waren eher viel. Das waren auch für den überraschend viele Leute. Und deswegen auch die 500 Leute, was du sagst, ist auch, glaube ich, für Jena-Verhältnisse eher eine Großdemo schon.
Okay.
Also, mal angenommen, das stimmt wirklich, was der andere dann sagt.
Genau, aber also. Genau das würde mich eben interessieren. Also reden wir hier von einer Großdemo. Wie demonstrationsfreudig sind die Jenaer Einwohner und die Bewohner der Umgebung oder sowas? Also ich glaube, man kann hier am besten Zahlen, also von Demo zu Demo, wo natürlich die Themen ähnlich sind, vergleichen und sollte vielleicht eben weniger zur Gesamtbevölkerung.
Ja, was nach meiner Erinnerung relativ viele Leute angezogen hat, waren diese, sag mal, Anti-Nazi-Demos. Also da waren ja also auch eher im Tausenderbereich Leute auf der Straße. Aber ansonsten so an große Demos kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, die jetzt, wo jetzt viele Leute hier auf der Straße waren. Also im Chat schreibt auch jemand, dass also jemand anderes sagt, dass bei den 68er Demos maximal 4.000 bis 5.000 Leute bei den Demos waren. Also aber 4.000 oder 5.000 Leute wäre jetzt die Frage, wo?
Ja,
in Jena oder in deutschlandsweit oder in Hamburg? Also in Jena eher nicht, vermutlich. Aber war das eine deutschlandweite Zahl? War das eben nur in Berlin oder nur in München oder in Hinterpusewuckel?
Genau.
Also das wäre sozusagen hier nochmal die...
Aber ich fand es damals halt schon erstaunlich, dass so diese Demonstrationswilligkeit, also dafür, für irgendwelche Interessen auf die Straße zu gehen und sich zu zeigen, selbst in dieser Hochzeit von den 68ern nicht über 10% herauskam. Also das ist so ein Ding und es, so wie sie sich jetzt meiner Erinnerung nach in diesem Beitrag geäußert haben, hieß das eben in dieser gesamten 68er Zeit, also diese Demonstrationszeit, was da wahrscheinlich von, ich sag mal, 67 oder 66 bis 70 ging, dass in diesem Zeitraum von der Bevölkerung jeder oder 8% mindestens einmal dabei waren. Also nicht, dass da irgendwie, dass es mal eine Großdemonstration gab. Das ist ja in dem Sinne auch noch was anderes, ob alle zur selben Zeit zusammenkommen oder ob die hintereinander über die Jahre verteilt. Aber diese politische Beteiligung war wohl damals auch nicht so extrem, wie es sich halt immer wieder in Berichten anfühlt.
Ja, aber trotzdem ist es schon, also ich finde 10% schon eher viel. Also wäre jetzt so, also wie gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es 8.000 bis 10.000 Leute hier in Jena sind, ist das schon, also wirklich, also du musst ja auch irgendwo diese Demo erstmal hinkriegen, also so platzmäßig die 10.000 Leute irgendwo hinstellen.
Ja, das ist klar, deswegen sage ich jetzt mal, es sollte nicht so ein punktuelles Ereignis nur zählen, sondern eben alle so über die Zeit hin verteilt, die sich an dem Punkt politisch engagieren oder also in dem Sinne auf die Straße gehen.
Ja, wenn ich dran denke, die Also diese Urheberrechtsproteste, ich glaube, da waren deutschlandweit, wenn ich, also auch da, das ist alles nach meiner Erinnerung, kann beliebig falsch sein, aber ich glaube, da waren, wurden so um die 100.000 Leute insgesamt gezählt. Und es gab diese Proteste gegen ein Handelsabkommen.
TTIP war das, oder?
Könnte TTIP gewesen sein. Und da war es mal so, da waren es mal so um die 250.000 Leute in Berlin auf der Demo. Und im Chat schreibt auch jemand, also letztes Jahr in Leipzig, nicht letztes Jahr, sondern jetzt vor ein paar Wochen, in Leipzig gab es eine Black Lives Matter Demo. Was auch jetzt, also ich sag mal, für meine Verhältnisse ist das jetzt in Deutschland kein sozusagen prominentes Thema. Also hätte ich jetzt auch, ich sag mal, mit ein paar hundert Leuten vielleicht gerechnet und also überraschenderweise waren 15.000 Leute da, was ich also schon super viel finde, ehrlich gesagt. Aber ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite schon ein Thema, was viele bewegt, aber ich schätze jetzt für Deutschland, also für Leipzig als Stadt jetzt gar nicht so, also Leipzig war auch nicht der zentrale Ort, wo sich alle in Deutschland gefunden haben, sondern es war eine Demonstration von vielen. Also das fand ich schon überraschend viel.
Wobei Leipzig ist ja schon so ein bisschen der Sammelpunkt dann wiederum im Osten. Also ich habe auch Aufrufe gesehen, eben wir fahren nach Leipzig.
Genau, interessierte dich ja.
Mich interessierten diese Statistiken für Jena. Also gibt es überhaupt solche Statistiken? Denn es heißt ja immer im Nachhinein oftmals, die Polizei hat so und so viele Teilnehmer gezählt und sowas. Also schreibt sich die Polizei sowas auf oder ist das wirklich normal hier rein, da raus?
Ja. Und du hast du da irgendwie schon eine Antwort erhalten? Nein, also du hast bei der Stadt mal angefragt.
Genau, ich habe direkt bei der Stadt angefragt über eine E-Mail, aber ich habe auch von diesen Anfragen schon mehrere gehabt und da ist auch nicht viel passiert.
Okay. Aber also das hat mir auch geklärt, du fragst mit einer netten E-Mail an und sagst hier.
Genau, ich frage einfach nur hier, wie sieht's denn aus? Das waren unterm Strich 3 Zeilen oder 4 Zeilen, wovon eine Hallo und,
und eine Tschüss war.
Und der Rest war einfach nur, haben Sie Informationen über folgende Sachlage?
Ja.
Genau, also ich habe das nicht ausführlich gemacht, irgendwie auch noch mit Begründung und warum ich denn gerne sowas und so weiter. Entweder ja oder nein.
Ja. Nein, ich habe dann gleich, als du davon berichtet hast, dachte ich, da kann ich doch mal in meinen Werkzeugkoffer reingreifen. Genau. Und habe in dem Fall einfach ich frag den Staat benutzt. Also es gibt diese Webseite fragdenstaat.de und darüber kann man Anfragen stellen an staatliche Stellen und kriegt dann eventuell Antworten. Also das ist dann halt so eine Sache. Also ich habe dann jetzt in dem Fall einmal die Stadt Jena gefragt und einmal die Landespolizeiinspektion Jena, weil das so aus meiner Sicht die wahrscheinlichen Quellen sind. Und habe halt beide zum einen gefragt, ob sie überhaupt eine Statistik führen zu diesen Demonstrationen. Und wenn das der Fall ist, dann ist dann eben meine Bitte, dass sie mir sagen, an welchem Tag die stattgefunden haben, welches Thema das war und die Anzahl der TeilnehmerInnen. Und ich meine, das ist jetzt so, dass die, also und jetzt ist es eben so, dass das keine sozusagen dreizeilige Anfrage ist, sondern das ist jetzt ein offizieller Antrag, den ich gestellt habe an die Stadt, also sozusagen ein Verwaltungsakt habe ich jetzt losgetreten. Also das ist ein Antrag nach dem Thüringer Transparenzgesetz und Thüringer Umweltinformationsgesetz und nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Und das, deswegen ist es dann eben auch so, dass also neben meiner Auskunftsanfrage steht dann eben in meiner Mail, dass ein Antrag auf Aktenauskunft nach Paragraf so und so des Thüringer Transparenzgesetzes und so weiter und so weiter. Und da stehen dann halt so noch ein paar sozusagen juristische Sachen mit drin und das verpflichtet jetzt die Stadt zunächst erstmal innerhalb eines Monats zu antworten. Also sie haben jetzt Zeit bis zum 11. August 2020 mir eine Antwort zu schicken. Und dann geht es jetzt dann natürlich weiter, was dann hin und wieder passiert ist, dass ich am 11. August keine Antwort bekomme. Und dann ist es in der Regel so, dass ich dann nochmal nett nachfrage und sage, hier, wie sieht's denn aus? Dann, was ich immer wieder feststelle in letzter Zeit, ist, dass diese Anfragen leider verloren gehen. Also das ist bei der Stadt Jena weiß ich nicht ganz genau, wie es ist, aber in anderen Bereichen merke ich immer, dass man dann nochmal nachhakt und dann nochmal, ich sag mal, vielleicht ein bisschen böseäugiger nachhakt und dann wird gesagt, oh, die Anfrage haben wir nie gesehen. Und also jetzt, wo wir sie sehen, antworten wir natürlich sofort, so ungefähr. Und also jedenfalls theoretisch ist es so, dass bis zum 11. August hat jetzt die Stadt und die LPI Jena Zeit, mir zu antworten. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann würde ich halt dann nochmal nachhaken und sagen, Mensch, ihr habt mir nicht geantwortet, Frist ist überschritten. Sag mir mal irgendwie, wie der Status der Anfrage ist. Und wenn dann immer noch nichts passiert, habe ich dann die Möglichkeit, zum Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten zu gehen. Also da kommt jetzt das I her, also zum Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und kann den dann um Vermittlung bitten und der kann dann halt hier bei der Stadt anrufen oder nicht anrufen, der schreibt in der Regel Briefe und sagt, hier, was ist denn da los? Ihr habt da eine Anfrage gekriegt, wollt ihr nicht mehr antworten? Und manchmal sorgt das dann eben dafür, dass dann auch so eine Antwort passiert, wenn eine Stelle bisher nicht geantwortet hat. Oder es kann auch sein, dass da nichts passiert, dass sie sagen, wir sind der Meinung, wir müssen da nicht antworten oder so. Es kann auch sein, dass jemand sowas antwortet. Und dann an der Stelle ist es so, dass er dann in der Regel nicht viel machen kann, dann an der Stelle müsste ich mich dann entscheiden zu sagen, okay, jetzt möchte ich, aber jetzt verklage ich die Stadt, weil ich die Information haben will. Und dann müsste ich mir dann halt einen Anwalt nehmen, zu Gericht ziehen und die Stadt verklagen. Und also in so einem Fall würde man vermutlich auch Recht kriegen, nehme ich mal an. Und dann wird die Information erteilt. Oder ich meine, es kann natürlich auch sein, wie immer vor Gericht oder vor See ist man in Gottes Hand.
Ja, gut.
Und deswegen, also könnte auch schief gehen, aber das wären sozusagen die zwei möglichen Ausgänge. Ein anderer Weg wäre, dass auch die Stadt sagt, oh, diese Information rauszusuchen ist so aufwendig, so unendlich aufwendig, wir müssen quasi die halbe Stadtverwaltung anhalten, das ist Information zusammenkratzen und das kostet halt x Euro. Und dann, also deswegen steht in dem Antrag schon mit drin, falls es eine gebührenpflichtige Anfrage ist, dann teilen Sie mir bitte die voraussichtlichen Gebühren mit. Und das ist eigentlich auch bei den Anfragen, die ich bisher gemacht habe, die Regel, dass dann gesagt wird, okay, diese Anfrage ist viel zu aufwendig und das kostet voraussichtlich so und so viel Euro. Und dann, sag mal, kann ich wiederum sagen, ja, ist in Ordnung, das bezahle ich gerne, bitte machen Sie weiter. Und dann kriege ich die Auskunft, kriege einen Gebührenbescheid dazu, bezahle den, fertig ist es. Oder aber es ist eben dann, ich bin der Meinung, es ist zu viel. Und dann kann ich wiederum sagen, also liebe Stadt, das ist zu viel und könnte jetzt auch sozusagen gegen den Bescheid, also da muss man jetzt darauf achten, dass, wirklich, dass man Gebührenbescheid dann am Ende kriegt, also dass dann, also dass man wirklich sozusagen das ordentlich macht, dann könnte man wieder auf dem Verwaltungswege dann dagegen vorgehen und sagen, das ist ungerechtfertigt.
Ja, aber für mich ist immer dieser knifflige Punkt, was ist, wenn die sagen, wir haben nicht diese Daten?
Dann ist es so. Also ich meine,
es so ist, das muss es ja nicht sein.
Na, dann müsste man zum einen sich vielleicht mit dem Verwaltungsrechtler unterhalten, ob das wirklich der Fall sein kann. Beziehungsweise dann habe ich immer noch die Möglichkeit, TLFDI einzuschalten und auch die nochmal sozusagen um Vermittlung zu bitten. Also das ist aber...
Also ich habe es halt bei Privatfirmen erlebt, die ich angefragt habe, eben hier, wie sieht's aus, also an wen haben Sie meine Daten weitergegeben und so, sowas. Die haben gesagt, wir haben denen jemanden weitergegeben.
Okay.
So, und ich habe aber von jemand anderen den Brief bekommen. Also irgendwie muss meine Adresse da von A zu B gekommen sein.
Na gut, aber dann an der Stelle, ich meine, das sind wir sozusagen in dem Datenschutzbereich. Ich meine, das ist halt die Frage, wie offensichtlich falsch das ist. Aber an der Stelle würde ich mich dann an die Aufsichtsbehörden wenden und den Sachverhalt schildern. Und dann sagen die Aufsichtsbehörden, ich denke, da ist was schiefgelaufen. Bitte kümmert euch mal drum. Also ich kann das jetzt so... Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser IFG-Anfrage. Ich glaube, das ist ungefähr der Weg. Also ich denke, wir werden dann vielleicht im August oder in einer der nächsten Sendungen können wir mal berichten, was da passiert ist. Und vielleicht, wenn ich dann nochmal dran denke, versuche ich nochmal über eine andere interessante IFG-Anfrage zu berichten, wo ich nämlich das Thema Tor und IFG-Anfrage zusammenbringen kann. Aber nochmal, also bei deinen Datenschutzproblemen, also wie gesagt, das sind die Aufsichtsbehörden, das Ding. Und bei mir, also in meinem Kreisumfeld ist es so gewesen, dass im Jahre 2018 war das, genau. 2018 bekam ich eine Spam-Mail, wo ich hier irgendwie, ich glaube, das ist das Übliche hier, schreibt man einen Beitrag auf deine Webseite und wir zahlen dir Geld dafür. Irgendwas in der Richtung habe ich quasi von irgendeiner Firma bekommen. Und das war aber eben eine deutsche Firma, also mit einer .de-Adresse. Und da dachte ich, na, wunderbar, herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau.
Dann stelle ich denen doch mal eine Anfrage, woher sind meine Adresse, also woher haben sie meine Daten, was machen sie mit denen?
Ja.
Da habe ich also meine übliche Anfrage gestellt, also auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten Sie eigentlich meine Daten, woher haben Sie meine Daten, wie lange werden die gespeichert und so weiter und so weiter. Dann bekam ich wirklich innerhalb eines Tages, kannst du sagen, eine Mail zurück. Wir haben gar keine Daten von Ihnen gespeichert, wir wissen gar nicht, was Sie wollen. Hm. Und bitte gehen Sie weg, hier gibt es nichts zu sehen, so ungefähr.
Ja, genau.
Mhm. Und das war aber ja also offensichtlich falsch, weil in Ihrer der Ursprungsmail stand eben drin, dass Sie mit mir gerne eine Geschäftsbeziehung gründen wollen und dass Sie sozusagen, also ich sag mal, das ist ja nicht naheliegend, dass wenn ich sozusagen jemanden so eine Mail schreibe, dass ich also meinetwegen mit dir eine Geschäftsbeziehung gründen will, dass ich danach alles lösche. Und dann sind keine Daten mehr da. Also das fand ich irgendwie ein bisschen nicht in Ordnung. Und da habe ich mich dann an, in dem Falle, die niedersächsische Datenschutzbeauftragte gewandt und habe gesagt, hier, also das ist offensichtlich eine Falschaussage, bitte kümmert euch mal drum.
Mhm.
Und also ich habe das auch als Beschwerde formuliert, also so, dass sie eigentlich aktiv werden müssten.
Mhm. Ja.
Und das war nach meiner Erinnerung, also im Oktober 2018.
Mhm.
Dann bekam ich irgendwie ein, zwei Monate später eine Mail, dass meine Mail eingegangen ist. Sie bearbeiten die Mail und sie sehen davon ab, quasi, dass ich immer wieder nachfrage, wie der aktuelle Stand ist. Sie melden sich aktiv. Gut, dachte ich, warte ich einfach mal. Habe ich gewartet und gewartet. Das Jahr 2019 zog ins Land und ich war immer so in relativ unregelmäßigen Abständen, dachte ich mal dran, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Anfrage geworden? Und dann irgendwie so im Sommer 2019 wurde meine Not so groß, oder so dieser Gedanke weiter vordergründig, dass ich dann irgendwann mal eine Mailing geschrieben habe, gesagt, Mensch, liebe Leute, wie sieht's denn aus?
Mhm.
Was ist denn aus meiner Anfrage geworden? Die ist jetzt so ein Jahr alt. Es wäre jetzt mal angebracht, dass ich eine Antwort bekomme. Und ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort bekommen habe oder ob ich nochmal eine Mailing geschrieben habe. Auf jeden Fall bekam ich so eine Antwort, die man verschieden lesen konnte. Also sagen wir mal, im besten Fall hat da jemand aktiv dran gearbeitet. Aber es könnte auch sein, dass das nicht ganz oben auf der obersten Posteingang gewesen ist. Und jedenfalls versprach man in der Mail, dass man sich jetzt um den Sachverhalt kümmern wird und den quasi mitbearbeitet.
Man meldet sich, wenn man was hat.
Ja, genau. Und dann dachte ich, okay, warte ich wieder. Und dann wurde es Herbst 2019, es wurde Winter 2019 und ich glaube, das Jahr 2020 brach an und Corona kam vorbei und jetzt, also in meiner Erinnerung war das jetzt in der Corona-Zeit, bekam ich auf einmal eine Mail von dieser betreffenden Firma, die mir auf meine Auskunftsanfrage antwortete.
Okay.
Die auf fast alle Sachen geantwortet hat, also bis auf ein paar zwei, drei wesentliche Punkte, die eigentlich interessant sind. Also der Hinweis auf mein Beschwerderecht ist mir eigentlich egal, wenn sie mir groß ausführen, dass ich ein Recht habe, mich zu beschweren und ein Recht auf sonst was habe, das ist egal, aber sozusagen, wann meine Daten gelöscht werden, wäre für mich so ein interessantes Datum und auf welcher Basis sie auch verarbeiten und so weiter. Und das ist aber jetzt so, dass momentan der Brief bei mir liegt und jetzt werde ich denen nochmal antworten und nochmal wiederum schreiben, dass die Punkte fehlen mir als Antwort und die hätte ich gerne nochmal mit beantwortet. Und gleichzeitig werde ich dort nochmal bei der Behörde fragen, was jetzt wie der Status meiner Anfrage ist. Also von der Behörde selber habe ich bisher auch nie wieder eine Antwort gekriegt.
Mhm.
Aber an der Antwort von der Firma sehe ich, dass da offensichtlich irgendwas passiert ist. Also da ist irgendwie Action gewesen.
Mhm. Und haben sie dir geschrieben, woher sie die Daten hatten? Woher sie deine Adresse
also
hatten?
In dem Schreiben steht drin, dass sie das aus dem Impressum meiner Webseite entnommen haben.
Ah, okay. Also haben sie sich halt im Internet mal eine Recherche gemacht und haben da sich bei dir bedient.
Ja, aber also der Punkt ist, also es gibt diesen Artikel 13 und Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung.
Mhm.
Und hier in dem Falle wäre der Artikel 14 sozusagen das relevante Teil. Und da steht halt sozusagen drin, wenn man Daten nicht direkt beim Betroffenen erhebt, also zum Beispiel beim Impressum, muss man den auch darüber informieren, dass man die Daten verarbeitet. Also ich hätte quasi jetzt von denen
zuvor eine E-Mail bekommen.
Genau, oder also spätestens mit der E-Mail, da hätten andere E-Mails Datenschutzhinweise dranhängen müssen, wo sie mich aufklären, dass sie jetzt in meinem Impressum waren, dass sie mich deswegen anschreiben. Das wäre auch noch aus meiner Sicht zulässig gewesen. Aber sozusagen, also diese ganzen Daten gab es nicht und dann ist immer noch die Frage, weißt du, dass mein Impressum habe ich ja nicht reingeschrieben, um von wildfremden Firmen kontaktiert zu werden und mit Werbung überwältigt zu werden, sondern einfach um meine Rechtspflicht quasi Genüge zu tun.
Genau.
Und
also ob es ein Missbrauch ist, dieser Angaben oder dieser Daten.
Ja, genau. Mhm. Also es gibt ja dieses, jetzt ich bin, also IANAL könnte man jetzt erstmal einwerfen, I'm not a lawyer. Aber wenn ich richtig bin, ich glaube, es ist das UWG, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.
Okay.
Aber es kann, ich müsste mal nachgucken. Es gibt ein Gesetz jedenfalls, wo es ziemlich klar definiert ist, unter welchen Umständen man jemanden unverlangt eine Mail schreiben darf.
Mhm.
Und und diese Punkte treffen hier in dem Fall auch alle nicht zu.
Okay.
Aber das ist also, siehst, also das hat jetzt, also dieser Fall geht fast 2 Jahre mittlerweile. Mhm. Und ich hatte mal einen ähnlichen Fall mit einer Berliner Firma. Mhm. Und da muss ich sagen, dass die Berliner Aufsichtsbehörde sehr agil gewesen ist. Also sie haben sehr, also sie haben ja wirklich innerhalb kürzester Zeit eine Eingangsbestätigung geschickt und auch innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit, also das haben innerhalb von 3 Monaten ungefähr, dann auch ein Schreiben geschickt, dass sie schon mehrere Beschwerden über diese Firma haben und dass sie auch schon, also die haben wohl super viel schon versucht, den Firmensitz der Firma zu ermitteln, der ist nicht an dem Ort, der angegeben ist, aber bisher haben sie ist ihnen das nicht gelungen, den Firmensitz wirklich ausfindig zu machen und deswegen können sie hier auch nicht weiter agieren und das war's. Also ich meine, es war auch zwar eine unbefriedigende Auskunft, aber immerhin haben die, also fand ich sehr gut, wie schnell die da auch agiert haben.
Ja, und selbst da sieht man im Prinzip, dass denen auch ab einem gewissen Punkt irgendwo die Hände gebunden
sind.
Ärgerlich, aber auch was mir ähnlich passiert ist, ich sag mal, wir sind mal auf eine Viagra-Seite gekommen, die aber eben nicht nur Viagra, sondern auch andere gefährliche Mittel angeboten hat, die eben laut Apothekenverordnung und so weiter. Und da hatten wir in dem Zusammenhang eben die verschiedene Landesapothekerkammer angeschrieben, also einerseits die Thüringer und ich glaube damals war Niedersachsen, diese Firma sollte in Niedersachsen sitzen oder sowas. Dann hatten wir die Polizei noch, die hatte ich angeschrieben gehabt und hatte sie, aber da ist zum Beispiel 0 gekommen. Ja, also die Polizei hat das hier illegal, Medikamentenhandel hat die nicht interessiert.
Okay, dann weiß ich, wo ich jetzt mein nächstes Geschäft gründe.
Und noch eine andere Institution hat man angeschrieben. Das Einzige, die dann nach etlicher Zeit reagiert hat, war die Landesapothekerkammer von Niedersachsen eben.
Okay.
Die auch geschrieben haben, ja, und sie haben aber jetzt das Problem, dass sie halt nicht weitermachen können. Denn so viel hatte ich auch schon rausbekommen gehabt, diese Firmenanschrift konnte nicht stimmen. Die war zwar in einem Geschäftsviertel in der jeweiligen Stadt, also in dieser betreffenden Stadt, aber unrealistisch. Da war, glaube ich, auch also in einem Einkaufszentrum oder irgend sowas ähnliches. Also ich fand das schon sowieso merkwürdig. Am Ende, damals über die Whois-Anfrage, konnte ich noch wenigstens ermitteln, dass es ein Tscheche ist, der die Domain registriert hatte und ähnliches. Was mich am meisten aber geärgert hat an dieser Sache, dass die mit ihren Mitteln nicht zur DENIC gehen konnten und sagen konnten, hier Leute, diese Domain fliegt raus.
Naja, hast du bei der Polizei eine Anzeige gestellt oder Strafantrag oder irgend so?
Nee, ich war nicht bei denen vor Ort und habe da nichts.
Da war ich meine, du kannst es ja auch online machen, du kannst es auch online Anzeigen schicken.
Das
also ich weiß nicht, ob es damals ging, aber...
Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich wusste bis eben auch noch nichts davon, dass man online seine Anzeige...
Also ich meine, ich habe es auch noch nie wirklich live ausprobiert, aber die verschiedenen Vertreter der Polizeien werben immer damit, dass du online auch den Anzeige erstatten kannst.
Okay.
Also,
Ich habe damals halt einfach eine E-Mail geschrieben an die Polizei und da ist halt auch 0 gekommen. Da ist nicht mal irgendwie, das interessiert uns nicht. Ich habe über meine Senioren, ich mache damit so Rentnerbetreuung für Smartphones.
Rentnerbetreuung@jörgsommer.de.
Richtig. für Smartphones und da haben mir auch schon welche berichtet, dass sie bei der Polizei waren, haben denen halt die ihre meine Begriffe auch wirklich Betrugs-E-Mails gezeigt und die Polizei hat gesagt, da machen wir nichts. Also haben ja auch eben, was ich halt insofern enttäuschend fand, weil es eben auch wirklich die unbeholfenen Betroffenen waren, die damit natürlich enttäuscht waren, die damit natürlich dieses Problem hatten und die mit dem Gefühl zurückgelassen wurden, dass wenn was passiert im Rahmen dieses ganzen Online-Zeugs, dass sie allein sind.
Also ich sag mal, was ein Versuch wert ist, aber auch da kenne ich nur die Werbeversprechen, ist sozusagen in dem Falle beim LKA, da gibt es eine Cybercrime-Einheit und in solchen Fällen. Also
sowas dachte ich dann auch.
Genau, also die könnte man ansprechen und die sagen zumindest immer öffentlich, dass die quasi über jeden Fall froh sind. Also froh. Also,
na klar, aber
also sozusagen, was ihnen bekannt wird, also sie angeblich kümmern sich um solche Fälle und ermitteln dann auch in den Bereichen. Wie gesagt, ob das wirklich passiert und in welchem Umfang das passiert, weiß ich nicht. Und was mich auch so ein bisschen wundert, gerade bei diesem Medikamentenmissbrauch, da würde ich wieder Vorrede, i-anal, also das ist nur meine leidenhaften Ansicht, aber ich sag mal, da würde ich davon ausgehen, dass ja eine Straftat im Raum steht.
Definitiv,
war es ja auch. Ja, und deswegen hat die Polizei, muss ja dann ermitteln. Also sozusagen, das ist ja, also die können ja dann nicht einfach irgendwie sagen, ach, keine Lust, komische Mail, komischer Typ, schmeiß ich mal weg, sondern an sich müsste da ja irgendwie eine Ermittlung gestartet werden.
Eigentlich ja. Wir hatten nämlich aufgrund dieser Viagra-Geschichte, dass eben auch auf dieser Webseite Viagra angeboten wurde, auch Pfizer angeschrieben. Und die waren wiederum natürlich über solch ein Angebot wenig erfreut. Und die haben auch ein bisschen was, also oder die hatten dann auch noch die Auskunft geschrieben, dass sie da was unternehmen. Was genau, das haben wir auch nicht dann erfahren. Genau. Also irgendwann ist diese Seite verschwunden.
Okay.
Genau. Ich will jetzt nicht unbedingt diese die Webadresse hier nennen, aber es wäre interessant, ob sie mittlerweile auch wieder online ist. Also kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist mir dann irgendwann aufgefallen, also wirklich ein halbes oder dreiviertel Jahr später, war die Seite dann weg.
Okay.
Also ich habe die jetzt auch nicht dann so häufig überwacht und geguckt, ob immer noch die Viagra-Angebote so preiswert waren. Aber es hatte mich damals schon aus der Sicht vor allen Dingen jemanden, der da technisch ja vielleicht eben auch ganz und gar betrogen wurde, der da eben technisch nicht so bewandert ist und weniger sicher mit diesem, Betrug da umgehen konnte, dass ein solcher Mensch da eher allein dasteht. Und das ist so heutzutage, glaube ich, auch echt eine unschöne Erfahrung von Leuten, die sich so unsicher ist durch das Internet bewegen. Da müssen sie noch nicht mal im Darknet sein, sondern eben schon auch im Internet kann was passieren, wobei das auch, aber dass man an der Stelle eben Hilfe bekommt. Ja. Genau. Aber der Fall der müsste 2017 oder 2018 gewesen sein.
Okay.
Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass sich die ganze Sache mal, weil es mich damals auch interessiert hatte, was passiert denn überhaupt? Und was ich dann ärgerlich fand, dass man da nicht auf dieses naheliegende Mittel greift und einfach die Domain entzieht.
Ja.
Weil das ist der Haupteinstiegspunkt und über eine DE-Domain sollte man in Deutschland eigentlich auch verfügen können. Also dass da vielleicht nicht jeder Hans Wurst zur DENIC rennen kann und sagen kann, hey, schaltet das mal ab. Aber dass selbst die DENIC sehen kann, wenn da irgendwelche Medikamente angeboten werden, eben unter anderem Viagra, dass das nicht so rechtskonform ist.
Wobei, also auch hier, ich sag mal, würde ich wiederum erwarten, dass es mindestens einen richterlichen Beschluss gibt.
Ja,
darüber. Also das heißt, brauchst du irgendwie erstmal eine Ermittlungsmaßnahme, bis du dahin kommst, dauert es schon erstmal eine Weile. Also auch da wird es nicht so sein, dass jetzt irgendwie irgendjemand zur DENIC geht und sagt, Mensch, da wird irgendwie Viagra gerade überverkauft, mach das mal zu, sondern also da würde ich mich zumindest an der DENIC-Stelle auch erstmal weigern wollen, sondern sagen wollen, okay, wir brauchen hier irgendwie rechtsstaatliche Mittel, das heißt irgendwie einen Gerichtsbeschluss. Genau. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das machen. Aber da muss ich sagen, weiß ich nicht genau, wie das sozusagen in der Praxis läuft. Ich habe aber mal geguckt, Also du hast Niedersachsen mit angesprochen, ne? Also
ich dachte, das lief damals alles über eine Stadt in Niedersachsen. Mhm. Also, weil dort vermeintlich diese Apotheke ansässig sein sollte.
Okay. Ja, weil also bei der Polizei in Niedersachsen gibt es eine Online-Wache und da kannst du in der Tat eine Strafanzeige hier stellen.
Ja.
Der Punkt ist halt, man muss es finden. Also das ist halt so, und du kannst auch einen Hinweis geben. Also wahrscheinlich, wenn du dir jetzt nicht sicher bist, kannst du eben auch hier so einen Hinweis geben und dann geht es weiter. Und das ist also ich vermute, dass das dann irgendwo wirklich landet und dann auch weiter bearbeitet wird. Und in Thüringen, muss ich sagen, habe ich bisher nur die Möglichkeit gefunden, der Polizei eine E-Mail zu schreiben. Also wenn man sozusagen hier auf die Thüringer Seite geht, dann gibt es einen E-Mail-Anzeigendienst. Also, und da kannst du dich dann dahin wenden und eine E-Mail schreiben und mit etwas Glück reagiert dann jemand. Und da hast du dann, also es gibt auch keine zentrale E-Mail-Adresse, sondern da hast du dann hier quasi alle E-Mail-Adressen und musst dann halt irgendwie die Adresse von jener raussuchen.
Ja,
und dann,
okay.
Mit etwas Glück antwortet dann auch jemand. Also da wäre es schön, wenn eigentlich das da auch so eine quasi ein Formular, so ein Webformular gäbe, wo man sich da anmelden kann. Weil, ich meine, es kann ja durchaus sein, dass du auch auf die Idee kämst, eine anonyme Anzeige zu stellen. Weißt du, stell dir vor, du arbeitest bei der Viagra-Firma und bist der Meinung, Mensch, die machen das alles irgendwie hier illegal und du, ich sag mal, einen Tor-Browser zu öffnen und da auf die Webseite zu gehen und die Anzeige zu schalten, ist vergleichsweise easy. Das kann sozusagen jeder, aber wie ich meine E-Mail, also wie ich jetzt sozusagen eine anonyme E-Mail schreibe, das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen, weil ich meine, du kannst jetzt sagen, machst du bei GMX irgendwie ein Freemail-Konto, aber da musst du halt erstmal sozusagen zu dem Punkt kommen, zu wissen, okay, jetzt lade ich mir erstmal einen Tor-Browser runter, logge mich dann bei GMX rein und registriere mich dann und so weiter.
Das, wenn das überhaupt gelingt, ohne dass du nochmal deine Handynummer angeben musst.
Ja, genau. Also das ist dann durchaus nochmal ein bisschen eine interessantere Sache.
Aber grundsätzlich glaube ich, als Otto Normal, also die Masse, die draußen unterwegs ist, stößt immer mal auf solche zwielichtigen Sachen. Und da wäre es schön, wenn man derartige Sachen einfach nur an einer Stelle melden könnte, die dann unter Umständen eine Prüfung vornimmt. Und vielleicht auch im ersten Ansatz elektronisch und dann sagt hier, das ist völlig in Ordnung. Bis dahin fände ich es auch völlig in Ordnung, wenn die sagen, ja, Entschuldigung, die Seite ist in irgendeinem fremden Land gehostet. Das ist nicht in Ordnung nach deutschem Recht, aber und hier ist nichts zu machen.
Was? Aber sollte ich sag mal, eine Polizei so eine Entscheidung treffen sollen, dürfen? Müssen?
Ja, also weil doch auch, also eben, also es käme auf diese auf die Straftat an oder sowas, aber eben für kleinere Sachen sollte eine Ermittlung in, ich sag jetzt mal nur beispielsweise Chile oder sowas, die unter Umständen mit entsprechenden Reisekosten verbunden wären und so weiter, dann nicht unbedingt durchgeführt werden.
Aber ich finde schon, dass also grundsätzlich erstmal die Polizei alles ermitteln sollte, weißt du? Also
aber sie haben doch das Recht, auch die Ermittlung dann einzustellen.
Ja, das macht die Staatsanwaltschaft dann.
Okay, ja.
Und das, also ich denke, das ist eben der richtige Punkt, dass irgendwo dann die Ermittlungsbehörde Staatsanwaltschaft sagt, okay, wegen geringen Interesse oder keinem öffentlichen Interesse und so weiter, stelle ich die Ermittlung hier ein.
Aber wie schnell kommt diese Staatsanwaltschaft in der Kette hinzu? Wird die sofort mit der Anzeige auch benachrichtigt?
Das weiß ich nicht.
Denn das wäre im Prinzip für mich so diese Konsequenz, dass die Polizei diese Anzeige oder diesen Hinweis entgegennimmt, prüft den und unter Umständen kommt dann auch gleich von der Staatsanwaltschaft der Hinweis oder die Beurteilung, das ist nicht von ausreichenden öffentlichen Interesse.
Nee, weil es gibt nämlich auch nochmal einen Unterschied.
Ja.
Dass du kannst eine Strafanzeige stellen und einen Strafantrag.
Ah.
Und da das wird dann meines Wissens auch wieder unterschiedlich behandelt. Also genau, eine Strafanzeige kannst du erstmal bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft oder beim Amtsgericht stellen.
Okay. Also ich könnte auch direkt zur Staatsanwaltschaft gehen.
Genau. Ja, und was, aber wie gesagt, das ist ja alles nur Halbwissen. Also so ein Strafantrag scheint eben erfolgversprechender zu sein, dass er überhaupt dann zu einer weiteren Verfolgung so einer Straftat führt, als eine Strafanzeige. Aber wie gesagt, da wäre es vielleicht sinnvoll und gut, wenn wir uns für solche Fragen vielleicht mal einen Juristen an Bord holen und das mal diskutieren oder auf irgendeinen Podcast verweisen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere irgendeinen Podcast, die diese Fragen schon mal diskutiert haben.
Ich kann mir bei der Rechtsberatung das vorstellen.
Also Rechtsbelehrung gibt es, rechtsbelehrung.com. Da könnte ich mir das auch vorstellen, dass das mal Thema gewesen ist, aber ich weiß auch nicht. Also deswegen, bei uns ist das, also bei mir zumindest ist das eher so Halbwissen, was ich da habe.
Also die Anzeigen, die ich bisher in meinem Leben hatte, sind immer irgendwie im Nichts verlaufen, erwarteterweise. Weil Autoaufbruch, was ich hatte, Fahrraddiebstahl, das war letztes Jahr oder dieses Jahr ganz das war der letzte Anzeige, da ist auch einfach nach einer Weile dann gekommen, wir haben es eingestellt.
Okay.
Genau. Also Fahrraddiebstahl es ist halt notwendig, man muss die Anzeige aufgeben, um mit der Versicherung dann hinterher eventuell Gelder zu bekommen. Aber es lohnt sich fast nicht. Also es ist unwahrscheinlich, dass so ein Fahrrad wieder auftaucht, wenn ich gerade irgendwie es irgendwann mal ein Betrunkener, ja, wie auch immer. Und damals auch mit dem Autoeinbruch bei mir, da war auch nichts.
Okay. Ich meine, wenn wir in Sachsen leben würden, würde ich ja sagen, frag doch mal nach bei der Polizei, ob du dein Fahrrad wieder kriegst.
Echt? Okay.
weil in Sachsen gab es eine ganze Zeit eine
Fahrradsammelaktion.
Eine Zentralstelle zur Ermittlung von zentrale Bearbeitung der Fahrradkriminalität, hieß die.
Aha.
Und war eine spezielle Ermittlungsgruppe, die geschaffen worden ist, die also insbesondere in Leipzig, also Leipzig ist so eine der Städte, wo quasi am laufenden Band Fahrräder geklaut werden. Und die sollten da ermitteln und die haben sozusagen die geklauten Fahrräder dort sichergestellt. Und mindestens eine Polizistin wird jetzt verdächtig, dass sie die Fahrräder genommen hat und an ihre Bekanntenkreis die weiterverkauft hat. Und im Bekanntenkreis heißt es, also ganz viele Polizisten da, die Käufer waren. Das gibt auch Leute, die aus der Staatsanwaltschaft und sogar Richter werden halt verdächtig, dass die sozusagen sich aus dem Pool der geklauten Fahrräder da bedient haben.
Okay.
Genau, und das ist also schon ziemlich krass eigentlich, was da passiert ist. Und mittlerweile ist da ein ziemlich großes Verfahren auch draus geworden in Sachsen, also mit weit über 100 Beschuldigten oder Verdächtigten erstmal. Das brodelt jetzt so ein bisschen vor sich hin, weil der Innenminister wusste das schon vor über einem Jahr, hat aber da beschlossen, das lieber erstmal niemandem zu erzählen, also zumindest in der Öffentlichkeit. Und wie es aber so ist, die Presse kriegt das raus. Und wie gesagt, jetzt brodelt das so ein bisschen vor sich hin.
Okay.
Und das denke ich, in den nächsten Jahren wird es nochmal interessant sein, was da so passiert.
Aber trotzdem interessant, dass die überhaupt so eine Fahrrad-Spezialtruppe haben bei der Polizei, die sich allein nur um solche Delikte kümmert. Denn also so selten sind Fahrraddiebstähle nicht und das scheint zum Teil auch wirklich organisiert zu sein, so im Sinne von zerlegen und als Einzelteile weiterverkaufen und so weiter. Also denn das Fahrrad, um das es ging, das war halt zum guten Teil auch in einer Eigenanfertigung, wo es aufgefallen wäre, wenn es nochmal irgendwo aufgetaucht wäre. Aber auch da war jetzt die Idee, mit Technik dem Ganzen, also beim neuen Fahrrad zur Leibe zu rücken und an einer bestimmten Stelle im Fahrrad
ein GPS-Set anzubringen.
Ja, genau.
Okay. Also war das deine Idee oder war das eine Idee eines Fahrradherstellers?
Nee, es gibt diese Teile.
Okay.
Also, was soll ich jetzt im Prinzip dann hier drum machen? Es gibt einfach Pedalen. Du kannst das, es gibt wirklich Pedale, da ist unten der GPS-Sensor drin.
Ah, okay.
Und genau. Und jetzt mal gucken. Bisher, toi, toi, toi. ist das Fahrrad noch geblieben?
Okay.
Ja.
Wahrscheinlich wird das irgendwann geklaut und die Pedale werden abgeschraubt und irgendwann weggeschmissen.
Ja. Was mich auch nicht wundern würde, ich hatte nämlich auch erst an solche Sachen gedacht, den Sender im Rahmen zu verstecken, aber da hab ich nichts dazu gefunden. Hm. Denn das, also die Diebe sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Hm. Jedenfalls die Profis bei denen. Und die wissen natürlich auch um solche technischen Einheiten und sehen natürlich auch zu, dass sie dann sowas abgebaut bekommen, beseitigt bekommen und sich nicht unbedingt in ihr Großlager stellen. Hm. Hm. Also von der Seite her, mal schauen, wie gut oder ja, also wie zuverlässig das dann klappt. Denn ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie es mit der Batterie war. Nicht, dass ausgerechnet dann zu diesem Zeitpunkt irgendwie die Batterie alle ist oder sonst.
Kannst du das irgendwie monitoren, dass deine Batterie immer noch voll ist oder musst du es abschrauben und immer mal einen USB-Port anschließen, dein Bedarf?
Ich glaube, ich glaube, wir mussten da das Teil austauschen. Hm. Aber gute Frage. Also ich persönlich schwöre immer noch auf mein recht preiswert aussehendes Fahrrad, was wenig Reize hat und auch entsprechend schwer ist, dass es nicht so leicht weggetragen werden kann.
Okay.
Aber selbst das, also es werden ja sogar die alten IFAs geklaut.
Das stimmt. Also ich hatte nebenbei mal geschaut, bei die Rechtsbelehrung, die haben im Jahre 2016 mal eine Sendung gemacht, die Strafrechtsbelehrung heißt das. Mhm. Aber sozusagen, wenn ich so das Inhaltsverzeichnis quasi durchgehe, geht es hier eher sozusagen um Strafprozesse, also sozusagen, wenn man schon dann ein Stück weiter im Verfahren ist. also müsste man mal reinhören, das könnte eventuell eine passende Sendung sein. Und dann gibt es noch eine mit Strafrechtsmythen, aber da geht es eher so im generell so ein paar.
Dann würde ich mal sagen, von Podcaster zu Podcaster, hallo Kollegen, erklärt uns mal in einer folgenden Sendung bei euch, wie funktioniert eine Anzeige?
Richtig, genau. Und was passiert danach, wenn man die gestellt hat? Und
genau.
Wie muss man stellen und so weiter und so weiter?
Das ist auch eine interessante Frage. Darf eine Anzeige überhaupt abgelehnt werden? Denn diesen Fall hatten wir auch.
Echt?
Ja, eben im Rahmen dieses Fahrraddiebstahls haben die zu uns gesagt, nee, also heute ist es total ungünstig, wir haben einen großen Einsatz, kommst du morgen wieder.
Das ist ja auch interessant.
Ja, also da es das Fahrrad war und da es einfach geschehen war, da es also auch aus unserer Sicht da keine Spuren zu sichern gab, es ist ja auch da nichts erfolgt, war das egal und so sind wir dann am nächsten Tag nochmal hin.
Und? Hat dann jetzt Erfolg?
Ja, dann ist es passiert.
Okay. Genau.
Dann ist es gelaufen. Aber es war auch da nicht mal möglich, uns das Formular oder sowas mitzugeben. Ich hatte gesagt, weil ich ja wusste von meinen Anzeigen auch vorher schon, dass da Papierkram.
Ja, ja,
wir füllen das schon mal aus. Mhm. Dieses leeres Formular auszudrucken, war auch schon so schwierig, dass wir da das dann auch auf den nächsten Tag verschoben haben.
Okay. Also der Chat schreibt noch, dass im Rahmen dürfte GPS wohl nicht funktionieren, aber ich weiß nicht.
Es ist ein Carbonrahmen.
Achso, okay. Und dann wird moniert, dass das IFA W50 gebaut hat und nur MIFA hat Fahrräder gebaut.
Ah, oh, Entschuldigung.
Aber das, ich meine, ändert sich dann die Aussage, dass die IFA-Produkte auch zu schwer sind zum Wegtragen.
Ja.
Genau. Schauen, an welcher Stelle der Trecker befindet. Aber da versteh ich gerade den Kontext nicht so richtig. Also, ja. Innen am Ventil wäre gut, schreibt noch jemand, wenn da der.
Innen am Ventil, das heißt, schneid erstmal den Schlauch auf.
Genau, bastelst dann deinen GPS-Sender rein.
Ja, und flicke dann hinterher.
Richtig.
Genau.
Ja, also da gibt es verschiedene Ideen.
Richtig. Also jetzt so rückwärts nochmal das Ganze aufgedreht oder aufgerollt. Wir waren irgendwie bei den Medikamentenbestellungen da über das Internet. Mhm. Und wie sind wir eigentlich hierher gekommen oder wo sind wir wieder abgebogen?
Na,
irgendwas bei Tor waren wir. Und
genau, wir waren bei Tor. Wir sind bei Tor über Informationsfreiheitsanfragen.
Ach so, ja. Ah.
Dann so nach und nach weitergelaufen. Aber also
genau.
Ich gucke gerade sozusagen durch die Liste meiner IFG-Anfragen durch. Mhm. Und vielleicht so eine Kleinigkeit habe ich noch, die auch interessant sein könnte.
Mhm.
Und zwar sozusagen im Rahmen der Corona-Zeit gab es ja Homeschooling. Also sozusagen die Kinder durften dann sozusagen zu Hause beschult werden und die Stadt Jena hat auch vor kurzem eine Umfrage gemacht, wo ein bisschen abgefragt wurde und es zeigt sich, dass die Kinder viel über E-Mail ihre Aufgaben gekriegt haben oder halt über die Webseite der Schule oder irgendeine Cloud-Lösung. Und die Kinder durften dann entweder alleine oder mit Hilfe ihrer Eltern, in der Regel mit der Hilfe ihrer Eltern, dann zu Hause die Schulaufgaben lösen. Und ja, nur ist es ja nicht so, dass sozusagen alle Schulen voll durchdigitalisiert waren und man quasi nur einen Schalter umgestellt hat und dann ging es weiter, sondern sozusagen es gab ja viele Fragen, was man nutzt und wie man das nutzt und was und so weiter und so fort. Und jedenfalls scheinen da einige, sagen wir mal, wenig datenschutzkonforme Lösungen gefunden worden zu sein, was eben jetzt den an Dr. Hasse auf den Plan gebracht hat, der jetzt vor ein paar Wochen geschrieben hat, liebe Leute, ihr habt das alles nicht ganz so richtig gemacht und ich werde jetzt mal ein paar Bußgelder gegen die Lehrer aussprechen. Also es ging mal durch die Presse, dass er sozusagen da Bußgeldverfahren wohl am Laufen hat und das führte natürlich dann gleich wieder ein bisschen Empörung von verschiedener Seite. Und was mir aufgefallen ist, also ich habe dann mir einige Interviews da angehört und man versucht herauszufinden, wo das Problem eigentlich liegt. Und was ich da in den Interviews immer wieder hörte, war so die Aussage, dass wir stellen ja quasi so verschiedene Technologien zur Verfügung. Es gibt die Thüringer Schulcloud und es gibt diese dienstliche E-Mail-Adresse der Lehrer und so weiter.
Mhm.
Und sozusagen, aber bei dieser dienstlichen E-Mail-Adresse hat der Hasse immer irgendwie gesagt, dass es da Probleme gibt. Also, dass die Lehrer da Probleme melden und dass es da irgendwie noch nicht ganz so rund funktioniert. Und es hat mich dann mal veranlasst, mal mich ein bisschen umzuhören an verschiedener Stelle, was denn das für Probleme sind, weil ich habe die Pressemitteilung noch so ein bisschen im Hinterkopf und da wurde so gesagt, dass Mailbox.org quasi diese dienstlichen E-Mail-Adressen zur Verfügung stellt und ich meine, hinter Mailbox.org steht hier Per Heinlein mit, also wirklich, ich glaube mittlerweile so um die 30 Jahren Expertise im Betrieb von Mailservern und ich sag mal, einige von euch da draußen nutzen vielleicht auch Mailbox.org und das ist aus meiner Sicht wirklich eine schöne und sinnvolle Lösung. Und da könnte ich mir gar nicht vorstellen, woher die Probleme kommen, weil ich sag mal, man setzt das auf, also man installiert seinen Mail-Client, sagt hier, das sind meine Credentials und dann war es das. Das war so meine Annahme.
Ja.
Und da dachte ich, ich meine, gut, wenn man es jetzt zum ersten Mal macht, gibt es sicherlich Fragen und so weiter und so weiter.
Mhm.
Und jedenfalls bei meinen Hin- und Her-Gefrage musste ich feststellen, dass meine Annahme falsch war.
Mhm.
Also es ist richtig, es wird von Mailbox.org betrieben, aber, also das erste große Aber ist, dass man diese dienstliche E-Mail-Adresse nicht mit SMTP und IMAP und POP und irgendwas anderem ansprechen kann. Genau so habe ich auch geguckt. Sondern man spricht die mit einem Browser an.
Ja.
Also sozusagen, das ist eine reine Web-Mail-Adresse?
Zwecks Schreiben und Lesen für mich, aber die anderen Leute können schon per SMTP
genau,
was
anliefern. Genau, also sozusagen, ja richtig, ja, SMTP geht noch richtig, also von der Ferne geht erstmal SMTP richtig, aber sozusagen ich kann ich kann auch keinen hier Mail-Einwurf machen irgendwie, sondern also ich muss halt die Webseite nehmen. IMAP und POP geht halt auch nicht. Also das ist sozusagen so das Problem. Und ja, wie gesagt, dann ist es eine Webseite.
Mhm.
Also das da musste ich halt irgendwie eindocken. Ich habe es leider noch nicht live gesehen, aber also auch der Weg erstmal sozusagen sich dahin durchzuklicken scheint nicht ganz trivial zu sein. Also man muss irgendwie 15 andere Seiten erstmal vorher überwinden,
ehe
man dann bei dem Mailsystem landet. Und und dann ist es eben interessanterweise so, dass Also jetzt können wir sagen, man hat sich jetzt irgendwie durchgehangelt, man kann das jetzt benutzen. Und jetzt, ich meine, ich bin kein Lehrer, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt in einer Position als Lehrer bin, habe ich ja zum einen, würde ich mich mit meinen Kollegen austauschen wollen. Weißt du, also sozusagen,
genau. Ja, richtig.
Also ich sag mal so Abstimmung über Schulfächer, und aber aus meiner Sicht gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, Abstimmung über sozusagen die Leistung. Weißt du, also dass ich, wenn ich jetzt der Klassenlehrer wäre, würde ich vielleicht alle anderen Lehrerinnen und Lehrer fragen hier, wie seht ihr das Kind in Deutsch, Mathe und so weiter, sammelt das alles ein, schreibt daraus ein Zeugnis. Und da stellt sich aber raus, es gibt eine Dienstanweisung für die Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts im Schulbetrieb. Vom Bildungsministerium, und das sagt, also verbietet unter anderem den Austausch von Daten, also von Mails, wo persönliche Daten drin stehen, also wo Leistungsbewertung drin steht, wo Gutachten drin stehen, und ich weiß gar nicht, was es noch war, waren so verschiedene, also eine Liste von Sachen, wo ich mir denke, okay, wenn ich mich mit meinen Lehrerkollegen unterhalten will, kann ich eigentlich nur noch schreiben, pass mal auf, wollen wir uns mal nicht zum Kaffee treffen oder wollen wir dies und das machen? Also wie gesagt, ich weiß nicht, worüber sich Lehrer vielleicht sonst noch unterhalten können, aber sozusagen ein zentraler Punkt aus meiner Sicht geht einfach nicht mehr. Also über die Schulkinder kann ich mich im Wesentlichen eigentlich nie wirklich drüber unterhalten.
Gar nicht elektronisch.
Also eigentlich über die dienstliche E-Mail und was dazu kommt.
Nicht über die dienstliche E-Mail.
Also für einen Übergangszeitraum bis zum 15. April 2020 ist die Verwendung gegebenenfalls bisher genutzter privater E-Mail-Adressen und so weiter noch möglich. Danach ist die dienstliche Kommunikation verpflichtend. Das heißt sozusagen, ab 15. April diesen Jahres musst du das nutzen. Also sozusagen, oder du nutzt halt irgendwie einen Fax oder einen Brief oder sowas. Aber sozusagen, die elektronische Kommunikation läuft darüber. Und also das stelle ich mir zum einen schwierig vor. Und bei den Eltern ist es dann so, wenn ich jetzt Lehrer bin und will jetzt mit dir, du bist jetzt irgendwie ein Kind des Vaters, schreib dir eine Mail, dann kriegst du kriegst eine Mail, wo drin steht, lieber Herr Sommer, Sie haben eine Mail bekommen, klicken Sie doch mal bitte hier. Und dann kannst du dann auch auf eine Webseite dich anklicken.
Ja,
also und da kannst du dann das lesen, und auf der Webseite kannst du mir dann auch wieder antworten. Das würde dann auch gehen. Es gibt also da auch eine Antwortfunktion. Und natürlich gibt es jetzt auch, wenn du mir eine Mail als Lehrer schreiben wolltest, dann schreibst du eine normale Mail und die landet dann halt auch in meinem dienstlichen Postfach.
Also das ist okay, also wenn ich eine E-Mail schreiben würde, würde das klappen.
Richtig.
Aber die E-Mails von dort kommen nicht raus. Das heißt, ich kriege die nicht in die Hand. Die sind auf der Webseite.
Du sitzt zu Hause, machst deinen Mund auf und sagst hier an jens.kubizil@thüringerschulen.de oder sowas. Und ich kriege die sozusagen aber nur in meinem
HTML-Ansicht.
Ja, genau.
Du antwortest mir.
Genau.
Und ich kriege aber eben nicht dein Schreiben ausgehändigt, sondern ich darf mir das mal für eine gewisse Zeit auf der Webseite ansehen.
Richtig, genau. Also
ist ja auch dreist.
Ja.
Das ist ja wieder mal, da habe ich als Vater null Handhabe oder irgendwas hinterher in der Hand. Und wenn ich irgendwann mal keinen Zugriff mehr auf diese Webseite kriege.
Nein, nicht nur das. Sondern ich suche gerade die Stelle, also dass diese Dienstanweisung richtet sich ja an die Lehrer.
Ja.
Ich finde es gerade nicht. Also irgendwo steht drin, dass den Lehrern empfohlen wird, alle wichtigen E-Mails nach, ich glaube, 30 oder 60 Tagen auszudrucken. Weil spätestens dann werden die Mails nämlich automatisiert gelöscht. Das heißt, auch die Mail, die du noch, also du hast noch, auch deine Mail, die du mir geschrieben hast, ist dann nach der Frist auch verschwunden. Also
völlig praxisfremd. Ja. Und vor allen Dingen nach 60 Tagen ist kein Schuljahr vorbei.
Nee, natürlich nicht.
Das ist nicht gerade mal so, dass ich irgendwie am Anfang des Jahres irgendwie eine Krankmeldung und dann ist die hinterher verschwunden, wenn es ums Schreiben der Zeugnisse geht.
Ja, also das ist wirklich, also...
Also so ein klassischer Reißbrettentwurf, der in der Praxis nicht beurteilt, geschweige denn ausprobiert wurde.
Ja, genau. Wo stehen das jetzt hier? Ich suche gerade diesen.
Aber ich kenne eigentlich auch andere Kommunikationswege zwischen Lehrern und Schülern als über so eine Geschichte. Und von der Seite her, das ist völlig verständlich, warum die sich nicht an sowas halten.
Ja, also,
bis dahin, dass das einfach auch nur verständlich ist, dass ich auch, sagen wir mal so, wie als Lehrer in einem gewissen Rahmen vom Handy aus erreichbar sein möchte. Ich möchte dafür im Prinzip die App haben, die vielleicht eben auch Bing macht oder eben auch, die ich stumm schalten kann. Und dementsprechend brauche ich da sowas wie einen iPad-Zugang.
Ah nee, ich muss mich korrigieren. Ja. Grad, also ein Jahr werden sie im E-Mail-System vorgehalten.
Ach so, ein Jahr.
Okay. Immerhin, also ein bisschen mehr als 60 Tage.
Ja, dann aber ich mich falsch erinnert. Danach sind sie auch wieder weg.
Ja, dann sind sie weg.
Ja, aber was ich hier dran ärgerlich finde, und das ist mir auch schon bei einigen anderen Kommunikationssystemen aufgefallen, dass ich nicht dieses Dokument in die Hand bekomme. Dass ich maximal dann auf dieser Webseite schnell sagen kann, hier Webseite speichern und dann archiviere ich das bei mir. Aber ich bekomme ich sag mal, mir ist das schon auch bei so einer einfachen Seite wie nebenan.de aufgefallen, dass sämtliche Benachrichtigungen, die von dort kommen, auf meine Anzeigen, Beiträge und alles, die habe ich am Ende nicht in der Hand. Die sind dort auf dieser Webseite. Und wenn einer dort diesen Thread löscht, dann sind auch meine Infos weg. Und das ist das, wo ich mittlerweile da auch so ein bisschen verärgert drüber bin, wenn halt die Informationen irgendwo zentral gesammelt werden. Denn was anderes ist ja auch dieses Lehrer-E-Mail-System nicht als eine zentrale Sammelstelle, über die dann einer die Hoheit hat.
Genau. Ja, und es ist aber jetzt, also ich komme da hier wieder hin. Also
diese Informationsanfrage.
Die IFG-Anfrage, weil nämlich sozusagen also dieses Verbot, sozusagen bestimmte private Daten auszutauschen, also Gutachten, Leistungseinschätzungen, persönliche Daten und so weiter und so weiter, da beziehen sie sich auf eine Datenschutzrisikobewertung. Und da habe ich gedacht, die will ich doch mal sehen. Also das ist dann jetzt wieder so eine IFG-Anfrage, die ich gestellt habe. Und auch das, also die läuft jetzt am 21. Juli ab. Und
an wen hast du die gestellt?
An das Bildungsministerium. Genau, also weil diese Dienstanweisung kommt vom Bildungsministerium. Und in dieser Dienstanweisung bezieht man sich eben auch auf diese Risikobewertung. Und deswegen habe ich gedacht, dann müssen sie mir die mal schicken.
Genau.
Und mal gucken, was da drin steht.
Ja, wann hast du die gestellt?
Am 19. Juni 2020.
Juni, okay.
Juni, ja genau. Also deswegen bis 21. Juli ist noch Zeit. Also jetzt noch, sagen wir, 2 Wochen ungefähr.
Wobei es auch unverständlich ist, dass man sowas nicht zeitnah...
Na, theoretisch, also ich würde erwarten, die muss es ja geben. Also man geht in den Schrank, scannt die ein oder sagt nur hier bitte Anhang, weiterschicken, fertig, Ende.
Ja, so wäre auch meine Erwartung gewesen, dass binnen von einer Woche oder sowas die Rückmeldung da ist.
Genau.
Aber ich habe eben auch schon wo es um die Prüfungsfragen ging. Es gab ja von Frag den Staat auch dieses Frag sie Abi oder so ähnlich hieß diese Aktion. Und in Thüringen geht halt gar nichts. Und da hatte ich mit dem Referenten da im Bildungsministerium geschrieben. Und die rücken da auch nichts raus. Die verweisen da auch einfach nur auf einen Vertrag mit, ich sage jetzt mal, mit dem Stark-Verlag oder sowas. Und weil da eben Urheberrechte beteiligt sind, kann man nichts machen. Kann man da nichts rausgeben. Und was ich auch krass fand, da ist das Bildungsministerium oder sowas, also sie sind auch nicht mal bestrebt, diesen Zustand zu ändern. Die sind auch nicht mal irgendwie gewillt zu sagen, okay, für die Vergangenheit geht es leider nicht, aber eben ab dem Schuljahr, und das wäre ja selbst schon 2019/20 gewesen, haben wir uns bemüht und haben diesen Vertrag entsprechend anpassen lassen. Wohingegen man sagen muss, wie Schleswig-Holstein, die veröffentlichen echt gute Prüfungen. Da sind die Prüfungsfragen schön aufbereitet, inklusive eben auch der Antworten, sodass man da auch sehen kann, was die, wie die Bewertungsmaßstäbe gelegt sind. Was habe ich sonst noch geholt? Bayern ist halt interessant, aber Bayern hat wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Abitur. Noch andere Länder haben veröffentlicht.
Okay.
Aber Thüringen geht nichts.
Ja, na, ich hatte jetzt gerade geguckt, weil dieses Frag Sie Abi, das war ja so eine Kampagne bei Frag den Staat, die Ja, schon irgendwie, wahrscheinlich schon eine ganze Weile.
Ich glaube 2018 oder sowas ist die gekommen.
Das kann sein.
Und einige Länder, eben Bayern und Schleswig-Holstein, haben dann kurzerhand auch es gelassen und haben eigene Portale eingerichtet.
Ah, okay.
Und in Bayern waren nämlich auch schon die Abiturprüfungen 2020 verfügbar. Nee, es gab leider nur den Punkt dafür schon, der war vorgesehen, aber okay, leider noch nicht die Fragen. Das hätte mich gefreut.
Hm.
Wenn man vorab die Prüfungsfragen schon hätte einsehen können.
Ja. Wobei, wer macht denn diese Prüfungsfragen? Das macht doch das Bildungsministerium, oder?
Ja, also letztendlich auf Landesebene werden die irgendwie vom Bildungsministerium also ausgewählt, und es gibt wohl irgend so einen Pool, in dem diese Bildungsfragen liegen, weshalb auch manche Fragen eben so länderübergreifend in anderen Jahrgängen wieder auftauchen.
Hm.
Genau. Und das Einzige, was ich halt sagen kann, es sind eben manchmal Zeichnungen in den Prüfungsfragen drin oder auch solche paar statistische Daten, die sehr wahrscheinlich auch eben einfach mal stimmen. In Thüringen war das und das im Jahr so und so. Worauf man dann halt eben diese ganze Wahrscheinlichkeitsrechnungsaufgaben aufbaut.
Hm.
Und dass da vielleicht Urheberrechte beteiligt sind, ja, das sehe ich ein. Das mag dann alles mit dabei sein. Aber für die Zukunft kann man das ändern. Für die Zukunft kann man klipp und klar sagen, wenn diese Fragen erstellt werden, dann sollen sie auch im Nachhinein der Gesellschaft, also hier ist es ja auch wirklich so, es geht ja darum, dass Sachen, Arbeiten mit Steuergeldern bezahlt wurden, und die sollen am Ende eben auch der Gesellschaft zur Verfügung stehen.
Hm.
Und das ist eben aktuell, fließt das zum Stark Verlag, der damit jährlich dann seine Bücher drucken kann.
Hm. Ja, überlege jetzt nur gerade so ein bisschen vor mich hin, weil es ist ja letztes Jahr das Informationsfreiheitsgesetz in Thüringen geändert worden zum Transparenzgesetz.
Hm.
Und unter dem Aspekt müsste man jetzt nochmal das Gesetz lesen, ob das mittlerweile vielleicht dann doch möglich ist, an Prüfungen zu kommen. Also
das ist eine interessante Frage.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht.
Also ich habe damals im Rahmen der Abi-Prüfungen, ich habe da nämlich auch versucht, die Mathe-Prüfung für das letzte Jahr zu bekommen, weil da auch natürlicherweise wieder das Gemecker war, dass sie zu schwer waren. Und ich die gerne mal sehen wollte und habe da aber auf Granit getroffen. Aber das war, wie du sagst, eben noch vor diesen Änderungen, vor dieser Gesetzesumstellung.
Hm. Also es hat hier eine Person am 16. Mai eine Anfrage gestellt nach Prüfung und Musterlösung für die Abituraufgaben 2007 bis 2018, also sozusagen schon mal wieder auf diesen ganz alten Zeitraum,
ja, genau,
in Mathe, Physik und so weiter und so weiter. Und die Anfrage ist vom 13. April 2020.
Mhm.
Und am 16. Mai 2020 lief die Frist ab für die Antwort.
Mhm.
Jetzt kannst du mal raten, wie die Antwort aussah.
Wir haben nichts bekommen, oder?
Ja, es gab keine Antwort. Also es
ist so,
bisher hat niemand geantwortet, und die Person, die das angefragt hat, hat leider sich aber auch noch nie jetzt weiter gemeldet. Also die könnte jetzt sozusagen über das Portal jetzt quasi nochmal eine Erinnerung schreiben und sagen, hier, ihr seid jetzt über der Frist, wie sieht es denn aus, wann kriege ich endlich mal eine Antwort?
Genau.
Und das hat aber die Person noch nie gemacht. Also ich habe jetzt mal... Also ich kann diese Anfrage followen.
Ja, genau, würde ich auch mal. Ich habe auch mehrere solche Anfragen, an denen ich Interesse habe,
richtig,
wie deren Verlauf ist.
Hm. Mhm.
Genau.
Genau, also der habe ich jetzt auch mal mit gefolgt. Und wenn es da irgendwie ein Update gibt, dann kriege ich das zumindest mit.
Ja, würde mich nämlich auch mal interessieren, wie es damit weitergeht, weil ich es halt ärgerlich finde, dass diese Prüfungsfragen, vor allen Dingen, weil es eben so heiß diskutiert wird. Also auch von diesem Jahr kenne ich wieder, das war so schwer, und ich kenne so ein paar Inhalte aus der jetzigen Matheprüfung. Da war wohl irgendwas in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo ein Pi auftauchte, was wieder die Schüler verwirrt hat. Aber ich würde es halt gerne mal sehen. Und da sind einem die Hände gebunden.
Ja.
Jo.
Ja, achso, ich könnte vielleicht noch was, wenn wir jetzt schon irgendwie so über das ganze Ding reden. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das bei der letzten Sendung schon mal mit erwähnt hatte oder irgendwo hatte ich das schon mal mit erzählt. Aber also wenn ich das schon erzählt habe, dann warne mich und sage, dann breche ich ab und verweise auf die letzte Sendung. Und zwar auch hier zur Vorgeschichte, also auch sozusagen im Vorgeschichte ist wieder Corona bei dieser Anfrage. Okay. Und zwar, als es damals losging, hier sozusagen Corona aktuell zu werden, hier in Deutschland und insbesondere in Thüringen, hatte ich versucht, auf die Seite des Sozialministeriums zuzugreifen. tmasgff.de, leicht eingängige URL. Und es passierte nichts. Mein Browser sagte, Timeout, geht nicht. Nochmal probiert, ging wieder nicht. Dachte ich, komisch, was ist denn da los? Und wie man das vielleicht schon erahnt, bin ich ja meist mit Tor im Internet unterwegs. Und das ist dann immer so der erste Verdacht, wenn sozusagen die Seite über Tor nicht lädt, dann ist irgendwas komisch. Und dann habe ich geguckt, hier IP-Adresse.
Achso, ich dachte down for everyone or just me.
Achso. Nee, habe ich in dem Falle gar nicht gemacht. Also vielleicht habe ich es gemacht, aber also auf jeden Fall habe ich irgendwie nach Zwischenschritten nach IP-Adresse geguckt und geguckt, bei welchem Hoster liegt die. Und da tauchte der Name Alpha Hosting auf. Und Alpha Hosting ist so ein Hoster hier aus der Nähe, also aus Halle. Und die nehme ich persönlich nur wahr als Hoster, die quasi für alle Webseiten Tor sperren. Also für alle ihre, die sie hosten sozusagen. Ja. Also wann immer ich irgendwie auf eine Webseite komme, die bei Alpha Hosting gehostet wird, also die lassen keine Anfragen über Tor zu.
Wie filtern die Tor?
Na, du kannst ja, also die Liste der Tor-Exits ist ja öffentlich.
Ah, okay.
Und die laden sich quasi immer die Liste runter und pflegen den wahrscheinlich also in irgendein Abwehrerkennungssystem oder in eine Firewall oder irgendwo anders ein. Ich weiß, also wie sie es genau machen, weiß ich nicht.
Die haben mehr Platz in ihrer Firewall-Regelliste, um da noch zigweise IP-Adressen rauszukratzen.
Okay. Ja, also ich, wie gesagt, also warum die das machen, ist mir auch nie ersichtlich. Also ich hatte schon mit denen früher mal so Diskussionen und natürlich aus Sicherheitsgründen machen die das und dann am Anfang war sozusagen die erste Verteidigungslinie war, dass es ja an meinen Browser-Einstellungen liegt. Also hatte ich mal sozusagen in einer anderen Diskussion mit Alpha Hosting angesprochen und sage, hier, die Webseiten laden ihr, die laden bei euch über Tor, nicht sperrt denn ihr Tor. Ah, nee, das glauben wir nicht so ungefähr. Das liegt bestimmt an ihren Browser-Einstellungen. Und dann habe ich sozusagen gesagt, hier, wenn ich mit Curl die Seite aufrufe, also ohne Tor, ist das in 0, und so weiter Sekunden da. Mit Tor dauert es Ewigkeiten und Timeout. Und das ist quasi derselbe Browser, in Anführungsstrichen. Ja. Also da ist keine Änderung. Das Einzige ist sozusagen eine andere IP-Adresse. Ah ja, stimmt. So war dann so sinngemäß die Antwort. Ja, aus Sicherheitsgründen. Und dann hatte ich halt so ein bisschen versucht zu diskutieren und zu sagen, okay, also ich kann ja durchaus verstehen, dass sozusagen, wenn jetzt sozusagen aktiv Angriffe über eine IP kommen,
das ist klar,
dass man die IP raushaut. Ja, das ist aus meiner Sicht wiederum egal, ob das eine Tor-IP oder keine Tor-IP ist, sondern das mache ich halt einfach. Und sagen wir, wenn ich schon nach Tor-IPs gucke, dann kann ich sozusagen das Wissen von Tor mit reinstecken und sagen, okay, die Circuits, die jemand aufbaut, wechseln nach 10 Minuten. Das heißt, also nach 10 Minuten kann ich die IP-Adresse eigentlich schon wieder aus meinen Sperrlisten rausschmeißen, weil der Angreifer dann schon wieder eine neue IP hat. Und das heißt, also wenn man sowas macht, dass über einen kurzen Zeitraum die IP so mit einpflegt, dann ist sozusagen der Impact für alle Leute klein. Und ja, naja, aber das, und da hatte ich dann eben noch gefragt, wie lange sie denn sozusagen diese IP-Adressen sperren, und das können sie mir aus Sicherheitsgründen natürlich auch nicht sagen. Und das war so mein Vorwissen zu Alpha Hosting, und dann sah ich eben, dass das in das Ministerium hier auch bei Alpha Hosting mit drin ist. Und dann hatte ich die auch erst, also wie du, erstmal sozusagen nett per Mail gefragt und so weiter und so fort. Und dann bekam ich so auch so quasi sinngemäß die Antwort zurück, dass sie sich hier also quasi der Meinung ihres Providers anschließen, dass das Tor eben sozusagen aus Sicherheitsgründen, da wird im Tor gesperrt. Und sozusagen die Angriffe gegen ihre Webseite, also schützen sich damit gegen Angriffe gegen ihre Webseite. Und da muss ich sagen, also diese Antwort insgesamt fand ich einfach zu unpassend. So ist irgendwie,
zusammengestückelt.
Da dachte ich, okay, greife ich wieder meinen Werkzeugkoffer, nehme meinen IFG-Hammer raus und frage dann mal, und da habe ich dann halt sozusagen danach gefragt, dass sie mir mal schreiben, wie viele Angriffe aus dem Internet sie gegen die Seite haben und wie viele Angriffe aus dem Tor-Netzwerk im Speziellen kommen. Und dass sie mir auch sozusagen mal so eine Klassifizierung letztlich mitgeben, wie schwerwiegend die Angriffe sind. Also wenn es ja leicht zu sagen, ja, da waren 100 Millionen Portscans, weißt du? Und das ist aber, das ist aber ja auch wenig zielführend, weißt du? Oder irgendwas sowas, sondern ich wollte dann auch so ein bisschen eine Klassifikation haben, dass sie sagen, okay, das waren jetzt, keine Ahnung, Cross-Site-Scripting-Angriffe oder was weiß ich, irgendwas was Gezieltes. Und dann Bei dem Sozialministerium muss man sagen, dass die eigentlich immer sehr schnell antworten. Und sozusagen das erste Warnzeichen war hier schon, dass ich irgendwie nach einem Monat keine Antwort kriegte. Das war, da war wohl. Und dann hatte ich halt dann auch nach einem Monat dann nochmal wieder nett gefragt, so, hier, wie sieht's denn aus? Frist überschritten. Ich hätte gerne mal langsam eine Antwort. Und im Grunde genommen gehst du zu deinem Provider. Das ist zumindest meine Vorstellung. Das heißt, okay, ich hätte gerne mal eine Liste mit allen Angriffen, die gegen meine Webseite da vorliegen. Druck mir das mal aus und, und schicke mir das zu. Also es ist auch kein Hexenwerk. Also, und naja, und jedenfalls bekam ich dann irgendwie wieder eine Antwort, dass wir nehmen Ihr Anliegen sehr ernst. Seit Anfang März lassen wir die Entscheidung unseres Hosting-Anbieters intern prüfen. Dieser Prozess dauert aktuell noch an. Wir bitten Sie daher um etwas Geduld. Sobald wir eine Rückmeldung vom Provider haben, werden wir sie in Kenntnis setzen. Und das war am 8. April. Und dann gab es wieder keine Antwort. Am 12. Juni, also jetzt vor einem Monat, habe ich dann nochmal geschrieben. Das waren die Sachen mit der Weiterleitung. Ach hier. Konkrete Zahlen. Anzahl und Art von Angriffen kann unser Dienstleister aus Sicherheitsgründen nicht an uns übermitteln.
Wie jetzt? Also der Dienstleister verrät nicht mal dem Auftraggeber.
Und das ist eigentlich absurd, weil eigentlich das Ministerium, also jetzt sagen wir wieder das andere Werkzeug, es verarbeiten ja personenbezogene Daten. Und diese Firma macht das in deren Auftrag. Das heißt sozusagen, ich habe sozusagen volle Kontrolle über die Daten. Das heißt, ich kann zu meinem Dienstleister gehen und dem genau sagen, was er zu machen und zu lassen hat. Ja. Weißt du? Und wenn mein Dienstleister dann sagt, das sage ich dir nie, weil geht dich nicht an, dann sage ich, tut mir leid, der Dienstleister, das war's jetzt mal.
Ja, eben.
und ja, also auf jeden Fall ist es aber dennoch so, dass das jetzt die Prüfung ist jetzt also weitergeleitet worden zum Thüringer Landesrechenzentrum und Thüringer Finanzministerium und dort wird es halt geprüft und eventuell könnte es sein, dass sie ja, also wenn je nach Ergebnis der Prüfung, dass sie entsprechend handeln und einen anderen Dienstleister mit dem Hosting der Seite beauftragen. Also das könnte jetzt am Ende das Ergebnis sein und da warte ich jetzt noch einfach auf die endgültige Antwort und das muss sagen, fände ich jetzt für mich im Endeffekt auch eine sinnvolle Lösung. Also weil im Grunde genommen muss irgendwie jeder die Möglichkeit haben, auf die Seite zuzugreifen, egal ob er Tor-Browser hat oder nicht.
Also das spricht auch echt nicht für eine Technik. Also das spricht nicht für Verstand, wenn die, wie gesagt, eben die Zeit dafür haben, da riesige Filter-Wall-Regeln zu pflegen. Eigentlich inhaltlich. Also klar, man kann damit eben Netzwerk-Traffic blocken, aber was steckt dahinter? Also das ist einfach mit wenig sachlichem Verstand.
Richtig, ja. Ja, das finde ich auch sehr merkwürdig und ja.
Also und vor allen Dingen, es ist ja hier bei so einer Seite nicht gegeben. Was anderes ist, wo du vielleicht einen heiklen Dienst hättest, der eben bei Zugriff von Tor oder sowas da... Aber doch nicht eben Ministeriumsseite.
Ja, das Interessante ist, also bei dem Provider, bei Alpha Hosting, habe ich bisher nur eine einzige Seite entdeckt, die zuverlässig immer mit Tor sich öffnen lässt. Und das ist die Seite alphahosting.de. Also ihre eigene Webseite.
Ja. Vielleicht hosten, hast du mal geguckt, wo die IP-Adresse liegt?
Ich habe geguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Also ich kann es jetzt
liegt die in ihrem Segment oder vielleicht hosten die woanders?
Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, also da müsste ich gucken.
Ja, was aber mich an der Stelle halt auch wieder, also mir ist es halt an anderen Sachen auch schon so gegangen und was mich eben genau daran ärgert, dass oftmals solche Anfragen nur auf öffentlichen Druck durchkommen. Also das ist auch das, wo ich habe halt auch jetzt erstmal an die Stadt Jena direkt eine einfache E-Mail geschickt und als normaler Bürger angefragt mit einer Bitte, worauf ich auch in anderen Sachen keine Antwort bekommen habe. oder wenig zufriedenstellende Antworten. Und in, man muss dann entweder zu Twitter greifen, also die Stadt über Twitter halt anfragen, da scheint der öffentliche Druck da zu sein, dass sie in irgendeiner Form reagieren, oder eben mit solchen Frag den Staat, also gesetzlichen, juristischen Keulen daran gehen. Aber das ist halt ärgerlich, dass man da nicht, egal auf welchem Wege, gleich behandelt wird. Sondern nur der, der ein großes Zepter schwingt, erhält den nötigen Respekt, dass geantwortet wird. Also das ist das, was diese sozialen Netzwerke in gewisser Weise noch interessant und hilfreich macht, weil eben damit der entsprechende Öffentlichkeitswirksamkeit, der entsprechende Druck entstehen kann, aber es ist an sich, wenn man es so betrachtet, ärgerlich. Und, also sind die überhaupt über V6 erreichbar? Wäre jetzt auch so ein Gedanke gewesen, aber
das ist keine Ahnung.
Nicht, dass du jetzt eventuell mit Tor und V6 durchkommst, weil sie vergessen haben, die Filterwahlregeln für V6 einzupflegen.
Also, nee, es gibt für beide Seiten keinen AAAA, also und so weiter Eintrag.
Ach du Schrecklast.
Also deswegen würde ich mal sagen, nein. Oder es gibt noch irgendwie eine intelligente Alternative, wie man eine IPv6-Adresse herausfinden kann, aber
nö, wenn
zumindest im DNS scheint sie nicht drin zu sein.
Das Einzige ist, also man könnte halt gucken, ob die Provider einen zugeteilt bekommen haben, und sehr wahrscheinlich sind in den Netzwerken gewisse, also die Nuller-Adresse oder sowas vergeben. Aber das ist eben ein Stichwort. Also V6 haben wir uns auch mal vorgenommen, wahrscheinlich dann für die nächste Sendung.
Genau.
Und werden uns mal in IPv6 anschauen, was so technisch da so ein bisschen dahinter steckt und was sich da so verändert hat. Denn das ist so in der letzten Sendung leider nicht ganz mit angeklungen. Dieses QUIC-Protokoll macht auch schon so ein bisschen Vorstöße, die wiederum in V6-Richtung gehen. Dass eben dieses PathMTU haben die auch wiederum eingebaut, und weil es eben auch auf diese UDP-Ebene sinnvoll ist. Und in, das ist das, was aber eben auch im V6 richtig fest mit vorgesehen ist.
Na, stimmt, musst du dann beim nächsten Mal erstmal erklären, was PathMTU ist. Also jetzt
ja, nicht, aber. Nee, natürlich. Also das sind dann halt alle solche Dinge. Da können, also letztendlich den Vergleich machen zwischen IPv4 und IPv6, wo nämlich diese Gruselfaktoren bei V4 mit der Zeit gewachsen sind. Und dann eben, was man bei V6 sich anders überlegt hat oder wie man das grundsätzlich angehen will. Genau. Und dennoch jetzt zum Schluss so ein paar Worte zu einem Thema, was ich eigentlich jetzt, auch in der Sendung erzählen wollte. Ich habe vor einigen Wochen irgendwo in einem Chat ein Programm aufgeschnappt, und das heißt Language Tool.
Ja.
Das heißt, das ist sowas Ähnliches, wie man es bisher kennt von iSpell, also eSpell oder aSpell oder Hunspell, was es alles so diese verschiedenen Programme zur Prüfung der Rechtschreibung gibt. Aber all diese Programme eben wie eSpell und aSpell basieren nur auf einzelnen Worten. Den schmeißt man ein Wort rein und dann sagen die, ja, Wort ist in Ordnung. Und das Problem ist aber, viele Vertipper führen natürlich auch zu gültigen Worten. Angefangen von das und mit 2S und einem S, bis hin zu lustigen Verdrehern wie furchtbar und fruchtbar, wo einfach nur zwei Buchstaben vertauscht sind. Dass das oftmals nicht an einem Wort selbst entschieden werden kann, sondern dass man den Satzzusammenhang, dass man den Kontext braucht. Und von diesen Kontextprüfern kannte ich bisher noch nichts und bin daher mit Language Tool auf ein neues Programm gestoßen, das ich auch mittlerweile im Einsatz habe. Und zwar ist das Ganze auch Open Source, wurde entwickelt von irgendeiner Uni die mir jetzt gerade nicht einfällt, in Deutschland, in Zusammenarbeit auch mit einer holländischen und aber auch verschiedene andere europäische Institutionen sind da mittlerweile beteiligt. Es ist ein großes, dickes Java-Programm. Also ich muss sagen, stellt euch leider darauf ein, dass ihr da so ein paar Gigabyte RAM frei habt, wenn ihr das richtig laufen lassen wollt. Am Ende ist es aber sehr angenehm zu benutzen. Es gibt für den Firefox ein Plugin dazu. Und ich habe bei mir im Emacs auch einen entsprechenden Modus gefunden, mit dem ich das Language Tool ansteuern kann und eben auch LibreOffice. Für LibreOffice gibt es auch eine Erweiterung, die aber eben auch auf eine Online-Variante zugreifen kann. Mhm. Bei der Online-Variante muss man sich wirklich das Ganze überlegen, weil es zum Teil oder weil eben alle Texte dorthin übermittelt werden zu diesem languagetool.org und man hat ja wirklich auch in einigen Texten sensible Informationen stehen. Das mag vielleicht noch sowas wie die Kontonummer sein oder irgendwelche anderen semi-öffentlichen Informationen, aber sowas wie Passwörter hat man oftmals auch in Texten drin stehen. Und auch diverse andere Informationen. Deswegen, also mir hat das Online-Ding von Anfang an nicht so richtig geschmeckt, beziehungsweise an allererster Stelle war da immer ein Reiz, natürlich das selbst zum Laufen zu kriegen. Und das ist auch nicht schwer. Mhm. Es ist wirklich, dass man auf die Webseite von denen geht, da kann man dann das Programm runterladen. Kann das, das ist ein großer, fetter Klumpen, den installiert man, installiert sich noch dazu Java. Also da gibt es eben auch verschiedene Abstufungen, zum Beispiel beim Debian, aber auch bei anderen Distributionen. Und kann dann schon auf der Kommandozeile das Kommandozeilenprogramm dazu aufrufen. Parallel dazu gibt es dann eben noch eine Surfer-Variante, die man auch nutzen kann. Der läuft dann eben permanent im Hintergrund und kann dann zum Beispiel auch aus dem Firefox heraus mit diesem Add-on angesprochen werden über so eine Webschnittstelle. Also da wird halt ein interner Request auf die 127.0.0.1 gemacht und hat man dann direkt im Firefox nicht diese herkömmliche Rechtschreibprüfung, sondern eben diese Rechtschreibprüfung über Language Tool. Das muss ich persönlich jetzt schon sagen, im Rahmen von Chat ist das sehr ungünstig, weil man im Chat nicht unbedingt korrektes Deutsch schreibt. Es werden nämlich auch viele umgangssprachliche Sachen mit angekreidet. Es werden fehlende oder zu viel Kommata erkannt. Viele Wortzusammenfügungen oder eben auch Getrenntschreibungen werden erkannt. Ist wirklich so ein schlechter Deutschlehrer, der einen da prüft, denn perfekt ist es noch nicht. Also da ist definitiv noch Luft nach oben, aber es ist wesentlich mehr, als es die herkömmliche Rechtschreibprüfung macht, die nur im Prinzip auf Wortbasis arbeitet. Und wer im Prinzip die Möglichkeiten hat dazu, wer im Prinzip auf seinem Laptop den RAM, also bei mir ist es wirklich auch echt nur das ausschlaggebende Ding der RAM, wer den frei hat, der sollte sich das mal installieren und mal damit arbeiten. Bis dahin, dass ich das bei mir auch eben jetzt im Emacs immer mit dabei habe. Zwar nicht als die dauerhafte Rechtschreibkontrolle, sondern wenn ich den Absatz geschrieben habe, und der Text in sich stimmig ist, dass ich dann sage, prüf das jetzt mal so als eine Abschlussprüfung und nicht als so die Fleißball-Prüfung, also diese während der Eingabe, weil da leuchtet viel zu häufig diese ganze Language-Tool-Prüfung auf. Die hat da sind zu viele Fehlerkennungen, weil sich oftmals erst in Kontext ergibt, wenn man mehrere Worte eingegeben hat. Und eben auch, dass man ja genügend Fehler halt macht, die dann günstiger in einem Atemzug korrigiert und behoben werden, als immer wieder wortweise hin und her rennen. Genau, also das ist so ein Programm, da bin ich jetzt vor ein paar Wochen halt drauf gestoßen und habe damit rumgespielt. Habe auch da diverse Erweiterungen, also immer um dieses ganze Language-Tool gibt es auch so ein kleines, also verschiedene Anbieter noch von Erweiterungen. Und da habe ich auch noch so ein paar Sachen gefunden, um die Erkennung zu verbessern. Eben, dass diese Kontexterkennung, das, wenn man gar nicht so sich richtig mit der Sprache beschäftigt, fällt einem das gar nicht auf, wie kompliziert das eigentlich ist, wie kompliziert unsere Grammatik ist oder auch insgesamt so diese, das Erschließen des Textinhalts. Und das fällt eben auch noch diesen ganzen Programmen schwer. Aber auch da KI, da ist auch KI am Werk, sodass man an, auch da auch diese Erkennung verbessern kann. Genau. In, ich werde einfach mal noch ein, also oder in die Shownotes packen wir einfach mal noch einen Link mit dazu, wo ich auch eine Erklärung dazu geschrieben habe, wie das Ganze funktioniert und einzurichten ist.
Aber so, wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du jetzt nur eine Variante von diesem Language Tool. Also müssten die ein Plugin für LibreOffice und ein Plugin für Emacs und ein Plugin für Firefox installieren?
Na doch. Oder? Im Firefox habe ich mein Add-on installiert und eingerichtet. Im Emacs habe ich mein Add-on eingerichtet.
Aber reden die alle mit einer lokal installierten Language Tool?
Genau.
Okay, gut.
Das meine ich. Ja, okay. Ja, genau so ist es. Ich habe eine lokale Installation davon. Und alle greifen auf die gemeinsam zu. So wie es auch beim Acebell zum Beispiel war oder eben dieses Hundsbell, was vom LibreOffice genutzt wird im Hintergrund. Genau. Jo, das vielleicht noch so als technische, interessante Sache mitzugeben. Und dann bleibt uns nur noch auf die Schnelle. Tschüss und bis für, ja, schöne Zeit bis zur nächsten Sendung.
Genau, bis in 4 Wochen vermutlich.
Ja, 4 Wochen, das trifft's.
Genau. Oder online jederzeit. Bis bald.
Na, tschüss.